Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 97. Und nachdem er sich letzte Woche freigenommen hat, um seinem modernen Leben nachzugehen und in der Weltgeschichte rumzureisen, ist er diesmal wieder da aus dem weit entfernten Norwegen, diesmal wieder. Zum Velosnack Numero, ich tippe mal 29. Schönen guten Tag, Markus.
Ich grüße dich, Christian. Hallo, du bist ja hier die Konstante im
Velohom-Universum. Die Konstanze. 1997, was war da? Es ist 1997.
Mir fiel das gerade ein, dass wir ja immer hier so die Jahreszahlen machen. Dann habe ich überlegt, wie alt war ich denn 97?
Mathe ist nicht so deine Stärke, ich weiß, aber...
Ich hatte Glück, ich war 77 geboren.
Ach so, das ging nicht.
Deswegen, was habe ich gemacht? Mensch, da war schon 20.
Halle. Hatte lange Haare.
Da hatte ich lange Haare, ziemlich sicher. Mit 20 war ich auch schon Vegetarier.
Ach du schwarme Sau.
Ich denke, ich war im ersten Semester meines Studiums, könnte ich mir vorstellen.
Ich auch?
Denn ich war irgendwie so mit 18, schätze ich mal, fertig mit dem Abi. Dann kam gleich Zivildienst. Und dann, ja, ich denke, erstes Semester wird das gewesen sein. Ui, da hatte ich noch Bock auf Studieren. Halleluja. Ui, und da war ich ganz übermotiviert, weil ich habe ursprünglich mal Geografie studiert und im Hauptfach. Und dann habe ich im Nebenfach, musstest du ja zwei Nebenfächer suchen. Mhm. Und ich dachte, ach komm, was kostet die Welt? Du machst drei Nebenfächer. Und habe Bio, Chemie und Umwelt- und Planungsrecht gemacht. Das Problem war, ich hatte in der Schule Chemie nach der 10. Klasse abgewählt oder nach der 9. oder wann man das irgendwann mal machen konnte. Das heißt, ich hatte irgendwie so überhaupt keine Ahnung. Und das war so die Hölle in dem ersten Semester, dass ich nach dem ersten Semester gedacht habe, nee, komm, lass das mit dem Chemie.
Aber du konntest ja einfach wieder rausschmeißen von den dreien. Also war ja eigentlich nicht so schlimm.
Das war nicht so schlimm. Ich habe dann später die anderen drei auch noch rausgehauen.
Ja, hast was Vernünftiges gemacht.
Genau.
Ja, ich bin nach Köln gezogen, 97. Ab da ging es nur bergauf, steil bergauf. Endlich aus dem kleinstädtischen Kaff am Niederrhein weg und in die schönste Stadt der Welt.
Das heißt, du bist gar nicht echt Köln oder bist gar nicht in Köln geboren?
Ja, über das Thema Geburtsstadt kann man, darf ich nicht reden.
Weil du die nicht weißt.
Doch. Weißt du, ob du wirklich in Wutzen geboren bist? Warst du da, also du warst dabei, aber erinnerst du dich?
Es steht zumindest in meiner Geburtsurkunde.
Ja, also ihr hattet ja nichts, ne? Aber und Urkundenfälschen ging aber doch ganz gut. Ja, Urkunden hattet ihr, aber ob da immer so das auch wirklich richtig drin steht, das weißt du nur, wenn das Licht angeht. Geburtsstadt ist schwierig. Also hier in Köln wohnend darf ich über meine Geburtsstadt nicht reden. Wenn du hier dich anmeldest im Amt, darfst da nicht drüber reden. Jedenfalls war ich dann sehr, sehr froh, dass ich 97 nach Köln gezogen bin. Und ab dann geht's nur noch steil bergauf.
97, das klingt übelst weit weg.
Ja, ist auch übelst weit weg. Also, ne, sind 18 Jahre. Wenn du 97 geboren wirst, darfst du jetzt schon Auto fahren.
Scheiße, ey, Mensch.
Ja.
Eieieiei, die Zeit vergeht. Die Zeit rennt und wir sind schon wieder fast mit dem Februar durch, hä?
Ja.
Silvester war auch erst gestern. Aber.
Wie Silvester war gestern. Das Jahr ist schon zu irgendwie einem Sechstel vorbei.
Krass, also. Oder? Wir sind schon fast mitten in der Vorsaison.
Ja, ich gedanklich nicht. Also, um mal hier so, ne, thematisch da den Bogen jetzt zu ziehen. Also ich fahre jetzt im Moment so ein bisschen schon durch die Gegend, so am Wochenende mal eine kleinere Runde. Und hier mal eine kleinere Runde, weil das Wetter irgendwie ist noch nicht so super. Also man kann sich schon dran gewöhnen. Und heute war auch, glaube ich, der erste Tag, wo ich von der Arbeit aus komplett nach Hause ohne Lampe gefahren bin. was ja bei dir wahrscheinlich noch lange nicht möglich ist, aber was hier so ab 6 Uhr oder so kurz vor 6, da kann man das schon machen. Und so langsam kommt, auch wenn die Temperaturen noch nicht sind und dass es die ganze Zeit regnet und feucht ist, bekomme ich zumindest schon mal wieder Lust aufs Fahrradfahren. Und in dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal bei dem Hörer bedanken, der mir seine gebrauchte Gruppe gespendet hat, weil der ist auch teilweise schuld daran, dass die Lust wieder kommt. Das ist schon, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, wann du das erste Mal an deinem Rennrad eine Gruppe ohne die Wäscheleinen hattest? Oben drüber?
Hatte ich noch nie.
Snob. Echt nicht? Das ist, dann kannst du das jetzt nicht nachempfinden, aber jeder, der diesen Wechsel gemacht hat, also irgendwann mal von einer, ich glaube, 5.600 auf eine 5.700 oder bei der Ultegra wird es wahrscheinlich die 6.600 auf die 6.700 gewesen sein. Bei dem Campagnolo-Gedöns kennt sich ja eh kein Schwein aus. Jeder, der diesen Wechsel gemacht hat, wird dann erstmal so, also ich war echt erstaunt. Also kannst du dir das vorstellen, dass du noch diese, also kannst du zumindest, hast du so ein Bild vor Augen davon, wovon ich spreche?
Ja, ich, ja. Also was rein optisch, weißt du, was du meinst. Ja.
Und das kann man, kannst du ja auch, also ich, das war im ersten Moment sehr, sehr ungewohnt, dass da nichts mehr hängt. Es öffnet einem natürlich völlig neue Möglichkeiten, seine Hand abzulegen und so, wenn man jetzt mal ein paar Kilometer weiß, es kommt jetzt definitiv keine, ja, irgendwie Notwendigkeit zu bremsen. Aber das ist schon sehr schön und da möchte ich mich nochmal ganz, ganz herzlich für bedanken. Die Gruppe fährt jetzt, die fährt wunderbar. Und hat aus meinem Fahrrad, also ich brauche doch kein neues Rad. Also jetzt fährt's wieder so toll, dank der gespendeten Laufräder, dank der gespendeten Gruppe, ist es ja quasi fast ein neues Rad.
Ja. Hattest du mal Rahmenschaltung?
Ich hatte an meinem ersten Rennrad eine Rahmenschaltung, ja. Und zwar, als ich mit dem Rennradfahren angefangen habe, ich schätze mal von 2004 oder 2005, ich glaube 2005, für circa anderthalb Jahre. Und ich bin damit mehrere Rennen gefahren, ich bin damit Radmarathons gefahren, ich bin damit Veranstaltungen für 250 Kilometer gefahren, ich bin bei Rad am Ring 4 Runden damit gefahren, alles mit Rahmenschaltung. Mhm. Und das funktioniert auch, ne? Also ist klar, du kannst ja auch einen Zahn ohne Betäubung ziehen lassen und das funktioniert auch, aber das ist schon ja, das geht irgendwie. Ne? Und ich würde auch nicht irgendwie jetzt mal so ausschließen, dass ich mal an so einem historischen Rad mit einer Rahmenschaltung irgendeine Veranstaltung fahren würde. Das geht. Man schaltet halt auch weniger, ne?
Ne, ich bin ja eigentlich erst so richtig zum Rennradfahren hier in Norwegen gestoßen. Also so was so Radevents und so betrifft. Und hatte ein Rennrad mit Rahmenschaltung, habe ich mitgenommen. Und habe dann hier aber so wirklich innerhalb von Wochen, sozusagen Monaten, nee, eigentlich Wochen, jemanden kennengelernt, der halt Rad fährt und hat mich dann zu den Leuten, zu der Gruppe mitgenommen, mit denen ich dann Trondheim-Oslo gefahren bin, letztendlich dreimal. Und der hat mich dann da zum Training mitgenommen. Ich mit meinem Rennrad, mit Rahmenscheidung. Mhm. Und jetzt müsste ich überlegen, wie viele Gänge das hinten hatte. 5? 5er Ritzel hinten drauf? Kann gut sein.
Ja, aber das war dann schon echt alt.
Ja, das ist auch, ist auch alt, ja.
Also
war
ich meine,
vor 7 Jahren?
Nee,
also 8,5 Jahren. 8,5 Jahren, 2006.
Aber warte mal, erzähl mal weiter, ich google mal, wann die 7-fach zum Beispiel rausgekommen ist, weil ich hatte, glaube ich, eine 7-fach.
Ja, naja, und dann war ich sozusagen das erste Mal beim Training mit denen und ich konnte gar nicht so schnell treten, wie die gefahren sind. Also, das war sozusagen, bist halt in der Gruppe gefahren im Team, Ausfahrt gemacht und da ging es halt ordentlich zur Sache. Und da hieß es dann ganz schnell, ich brauche ein neues Rad, weil ich habe ich auch damals schon kaum noch Teile für gekriegt.
Yeah.
Also ich glaube, das war schon damals ein Problem. Also man hätte jetzt irgendwie gucken können, andere Kurbel, andere Ritzel, um da ja wirklich ein bisschen mehr Dampf machen zu können. Aber ich glaube, das war schon utopisch, da was zu kriegen. Und dann bin ich halt direkt auf Campagnolo und Bianchi umgestiegen. Hm. Und dort bin ich geblieben.
Also ich finde es jetzt nicht so schnell, weil ich habe es auch vor gar nicht allzu langer Zeit, habe ich es mal gesehen. Das ärgert mich jetzt gerade. Aber ich glaube, also ich hatte an meinem Fahrrad 2005, das war damals schon bestimmt ein 10, 15 Jahre altes. Und da hatte ich schon 7-fach. Also da hattest du wirklich was ganz, 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 ein ganz feines altes Schätzchen. Um es mal so auszudrücken. man kann das auch positiv sagen. Ja, aber es hat ja auch funktioniert, ne? Also die ersten, die Tour de France wurde bis in die 70er Jahre mit solchen Dingern gefahren und die waren auch nicht langsam.
Ja, ja. Also wie gesagt, ich konnte halt noch nicht mehr, irgendwie nicht mehr pimpen.
Ja, da ist dann relativ schnell Schluss. Und ich erinnere mich auch noch, dass es mal eine Zeit lang zumindestens noch die Idee gab, auch bei den Profis, dass man den vorderen Umwerfer mit einem Rahmenschalthebel versieht. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass gesagt wurde, vorne den Umwerfer bediene ich während eines Rennens eh nur 2, 3, 4, 5 Mal. Und für die paar Male ist mir oben die Technik im STI-Hebel oder wie heißt das bei euch bei eurem Power-Dingsbums, das Gewicht dessen und das Gewicht der Leitung hoch und so weiter und so fort ist so viel mehr, deswegen, dass man den Umwerfer noch mit einem Schalthebel am Rahmen bedient. Das war natürlich zu Zeiten, als man noch versucht hat, möglichst nah an die 6,8 Kilo dran zu kommen. Insofern, ja. Ne?
Jetzt ist ja eher das Problem, über den 6,8 zu bleiben.
Ja, genau. Ja, es wird ja dann die Gewicht, mit Gewichten wird sozusagen die Verteilung des Gesamten verbessert und perfektioniert des Gewichtes. Ja, aber wir trainieren wieder, oder? Du warst jetzt in Deutschland unterwegs. Konntest du da fahren? Also bist du gefahren?
Nee, ich bin...
Wolltest du fahren?
Ich muss wirklich sagen, ich bin das erste Mal jetzt in Deutschland gewesen, innerhalb der letzten Jahre, wo ich nicht mein Rad mit hatte. Und weil ich einfach hatte so im Vorfeld schon überlegt, was ich so vorhab und wo ich stecke. Und dachte mir, das wird einfach zu eng, zu knapp. Dass sich das lohnt, mein Rennrad mitzunehmen. Klar ärgert es einen dann manchmal, wenn man denkt, ach Mensch, hier doch irgendwie einen Vormittag Zeit und man hätte. Aber ich hatte meinen Laufschuh mit. Mhm. Ich bin also ein paar Mal laufen gewesen. Dachte mir, besser als nix, um wenigstens ein bisschen in Form zu bleiben. Ich ärgere mich echt ein bisschen, dass ich den guten Drive, den ich eigentlich bis Weihnachten hatte, dass ich den einfach verloren habe ein bisschen. Also bin ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen und das hat sich so im Januar, Februar, das sind immer mal so kurze Momente. Oder es gibt immer dann so Unterbrechungen im Training. Das ist ein bisschen schade. Also die Kontinuität fehlt mir gerade. Mhm. Aber ich war heute mal wieder draußen unterwegs und es war heute echt so ein klassischer
Ja.
Es ist früh morgens, es war kurz vor 7, es war dunkel, es waren ja um die 0 Grad und es regnete. Und ich machte mich los und hatte heute Homeoffice und dachte mir, okay, wenn du jetzt irgendwie 2 Stunden fährst, dann bist du irgendwie kurz nach 9 wieder da oder um 9 und dann duschen, dann kannst du dich an die Arbeit setzen, das passt. Bin 2 Stunden, also wirklich im Regen gefahren und es war beschissen kalt. Ich friere eigentlich nicht so schnell, aber.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja immer derjenige, dem es gar nicht warm genug sein kann.
Und irgendwie heute, also auch, ich habe das erste Mal in meinen Schuh gefroren. Also da habe ich wirklich noch nie drin gefroren, aber mir ist auch das Wasser in die Schuhe von oben gelaufen und dann war das so, teilweise musste ich so einen kleinen Hügel hoch, da waren dann auch Minusgrade und Regen und das war einfach ätzend. Also war richtig ekelhaft, bin nach Hause gekommen, alles hat geknirscht, weil dann natürlich auch durch den Regen überall Dreck hochgespült wird. Mhm. Und dann sitzt du, duschst du, bist froh über eine heiße Dusche, machst dir einen Kaffee, machst nach irgendwie ein Frühstück. Setzt dich an den Schreibtisch und arbeitest und guckst aus dem Fenster und denkst so, wow, blauer Himmel, Sonne, ist ja alles abgetrocknet draußen. Guckst aufs Thermometer, 8 Grad.
Ja, bist du nochmal los?
Nee, mir fehlt die Zeit. Also war ein bisschen doof, aber also echt, also so ein Unterschied zwischen wie Tag und Nacht, zwischen heute Morgen und dann irgendwie Mittag. Und hat mich echt geärgert, weil das war heute war so ein bisschen Frühlingsgefühl hier.
Mhm. Ja, also 8 Grad Frühlingsgefühl ist natürlich für uns immer noch weiter entfernt. Ja, aber solche Pechsachen, also. Ich ziehe ja meinen Hut davor, dass du da mal schlechtem Wetter losfährst. Das kriege ich ja dann meistens nicht hin. Insofern genieße einfach, dass die Lorbeeren, die du erntest, dafür, dass du auch bei schlechtem Wetter unterwegs bist, und gräme dich nicht bezüglich dann später besseren Wetters. Sei lieber stolz darauf, dass du draußen warst. Also das denke ich mir.
Ja, dann. Also mich juckt das ja auch jetzt so grundsätzlich wenig. Ich habe ja quasi mein Cyclocross, also mein China-Rahmen, den ich dann auch bei dem Wetter fahre, da würde ich auch jetzt nicht unbedingt irgendwie mit den Carbon-Laufrädern raus wollen. Nicht wegen Bremsleistung, einfach durch den Regen ist halt immer ganz viel Dreck, den du hochspritzt und der sich da überall festhängt. Und
ja, den kann man ja sammeln und dann macht man den alle 3-4 Monate weg und dann ist gut.
Ja, so kommst du doch auf deine 6,8 Kilo, ne?
Ja, genau. Das ist meine Methode. Naja, das passt schon. Wann geht denn bei euch jetzt gerade so Sonne auf unter? Also es ist wahrscheinlich, ich tippe mal 7 Uhr geht's so, 5 Uhr geht's so unter und 9 Uhr geht sie auf, wenn überhaupt.
Nee. Ich denke, wir haben uns schon ziemlich gut angeglichen.
Ja?
Ich bin also um 7, als ich los bin, war es wirklich noch stockduster. Aber das kam dann ziemlich schnell die Dämmerung und ich würde sagen, gegen 8 war es dann auch, konnte ich das Licht ausschalten. Okay. Und heute war es auf jeden Fall bis 6:45, 6:30 auch hell. Also dann wird es dunkel.
Okay.
6:45 würde ich vielleicht sagen.
Weil das geht ja dann schon noch.
Ja. Das ist jetzt schon. Aber es ist ja irgendwann bei Zeitumstellung, ne?
Keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich kann es mir nicht merken. Ist das nicht sogar dem Berlin-Wochenende?
Das kann gut sein, du.
Zeitumstellung 2015, dafür gibt es ja dieses Internet. Nicht nur, dass wir da reinreden und ihr es hören könnt. 29. März, also an dem Wochenende danach. Puh, Schwein gehabt.
Da haben wir ja noch Zeit. Ach, da haben wir ja noch wirklich Zeit.
Ja, und dann wird das Monat vorgestellt. Ja, ziemlich genau im Monat, okay. Ja, gut so.
Aber die Frage ist, das, was ich heute wieder gemerkt habe, ist einfach Kontinuität, also irgendwie dranbleiben und ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich jetzt, jetzt bin ich die nächsten Wochen nicht unterwegs, bis eigentlich in Berlin. An dem Wochenende bin ich erst wieder unterwegs und dann Ostern noch mal eine Woche, aber da eventuell sogar mit Rennrad. Ja, also man muss jetzt gucken, dass man dran bleibt, dass der Zug nicht abgefahren ist. Ich habe aber heute gemerkt, dass eventuell Gran Canaria zeitlich vermutlich dies Jahr nicht drin ist. Okay. Leider. Zumindest nicht so zeitig. Also ich war ja letztes Jahr im März und wollte eigentlich im März auch fahren, aber ich habe einfach so viel Arbeit derzeit, also jobmäßig, dass das Schöne ist, ich habe so die Ausblicke und denke, mein Gott, du wirst jetzt irgendwie März, April dich totarbeiten, aber dann irgendwie Mai sind in Norwegen pausenlos Feiertage, da kommst du eh nicht dazu. Dann hast du noch ein bisschen Juni, aber im Juni gehen die Ferien schon los und dann Juli, also machst du einen schönen, langen, ausgedehnten Sommer. Mhm. Mal gucken, ob der Plan so aufgeht oder ob meine Kunden mich bis zum Sommer stressen, aber
dafür hast du dann Millionen und kannst nächstes Jahr einfach komplett frei nehmen.
Genau, Füße hoch und genau. Das schön wäre sowas mal. Also ich habe einen Kumpel, der arbeitet in einer Klinik für Wachkoma-Patienten und ist dort Pfleger sozusagen. Nee, Physiotherapeut. Der ist Physiotherapeut in dieser Klinik. Und der lebt relativ bescheiden. Ich sag mal, wenn man so Biografien anguckt, also er ist ein paar Jahre älter als ich, also schon 40 und lebt aber immer noch in einer WG sozusagen, berufstätigen WG und lebt relativ bescheiden. Der arbeitet immer so 2 Jahre und macht dann für einen längeren Zeitraum frei und reist mit dem Fahrrad um die Welt. Also ich muss sagen, der lebt seinen Traum so. Klar, da bleibt vieles andere auf der Strecke. Also Zeit für Beziehung ist da nicht und auch irgendwie Zeit für, wenn man vielleicht doch mal Lust hat auf eine eigene Wohnung und mehr Platz und so. Das ist halt immer WG und weil er eh weiß, okay, in 2 Jahren muss ich meine Sachen wieder irgendwo unterstellen und ich habe da keinen Bedarf für. Aber finde ich schon cool.
Ja, ich glaube, für mich wäre das nichts.
Und das Geile ist sogar, dass sein Arbeit, also der gibt immer seine Stelle richtig auf, aber er hat jetzt schon mehrfach, ich weiß jetzt nicht genau wie oft, aber schon, ich glaube mindestens 3 Mal, wenn ich es richtig erinnere, hat er immer wieder in dieser Firma, also in dieser in dieser Firma anlegen können. Also in der Klinik anfangen können. Das ist ja auch immer so eine Sache.
Ja, cool. Also halte ich für im positiven Sinne verrückt. Für mich definitiv kein, wie soll man sagen, kein Konzept. Aber ich finde ja immer jede neue und andere Form von Lebenskonzept und so finde ich interessant. Also und vor allen Dingen auch mal beachtenswert und dieses nicht immer vielleicht hinter dem nächsten Gehalt und hinter dem nächsten hinterherlaufen und so weiter und sich da mal ein Jahr Auszeit nehmen, ist mit Sicherheit auch nicht so ganz das Uninteressanteste. Man könnte, ich hatte ja schon, es wird ja wahrscheinlich darauf hinauslaufen oder mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dass ich ja zumindest im kommenden Jahr mal 2 Monate frei habe, wenn man das frei nennen darf, was hier in Deutschland so mit Elternzeit dann so gemacht wird. Und mal gucken,
kannst
wie das
du nicht mehr nehmen?
Nein, du kannst, nee, also ja, nein. Du kannst insgesamt 14 Monate nehmen, die verteilt werden auf die Partner. Und davon kann dann einer 12 und der andere 2 nehmen. Und also das, da in dieser Zeit bekommt man das Elterngeld.
Aber du könntest doch jetzt 7-7 machen.
Ja, genau. Aber da wir hier in Deutschland ja nicht mit der Kindergartensituation wie in Norwegen irgendwie verwöhnt sind, ist es so, dass wir die maximale Länge ausreizen möchten. Und einfach, weil die Schwierigkeiten, einen Kindergartenplatz zu bekommen, so groß sind. Und dementsprechend wäre 7-7, also wir versuchen es einfach so lange wie möglich am Stück nach hinten bezahlt auszureizen.
Im Rahmen. Ihr würdet es dann parallel nehmen sozusagen?
Nee, nacheinander eben.
Aber die 2 Monate auch nacheinander.
Genau. Also 14.
Also hinten dran oder so.
Ja, genau. Die Frau 12 Monate und ich dann 2 Monate hinten dran. Aber vielleicht kann man dann ja schon mit dem Kinderanhänger viel Fahrrad fahren.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war bei unserer ersten Tochter, war ich ein gutes halbes Jahr zu Hause.
Ja.
Und erinnere ich mich immer wieder gern zurück. Also. Ich finde auch, das baut eine ganz andere, also das klingt, kann man sich gar nicht vorstellen, weil es ist ja irgendwie noch ein Baby. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass ich eine andere Beziehung quasi aufgebaut habe zu dem Kind. Also es war beim zweiten Kind einfach berufstechnisch bei mir nicht möglich, als mit meiner Selbstständigkeit so lange richtig frei zu machen. Mhm. Ich musste einfach meine Kunden weiter bedienen, ansonsten verlierst du die halt und dann musst du quasi das wieder neu aufbauen. Und deswegen konnte ich da nicht so ein totales Projekt machen mit dem zweiten Kind. Und das habe ich schon einen Unterschied gemerkt. Also zum ersten Kind gibt es einfach eine viel engere Bindung und Beziehung, auch vom Kind her, nicht nur von meiner Seite, auch vom Kind her, als es beim zweiten Kind ist. Mhm. Also von daher ist schon cool. Auch, ich meine, kannst du auch sagen, Mensch, du machst 3 oder 4 Monate, hängst hinten raus. Kleiner Pro-Tipp, such dir die Sommermonate raus.
Ja, zum einen ist das ja naturgegebenermaßen und so 3-4 Monate hinten raus, das würde ich auch, abgesehen vom finanziellen Gesichtspunkt, würde ich das dem Arbeitgeber auch nicht zumuten wollen. Zumindest in so einem kleinen Unternehmen oder in einer Nicht-Selbstständigkeit. Das,
das ist krass. Aber das wird ja vom Staat finanziert und nicht von der Firma, oder?
Ja, aber es ist ja trotzdem, dass man die Monate fehlt. Und es wird ja nur 2 Monate maximal finanziert. Das ist ja auch noch das Ding.
Kannst du, also was bei uns auch so möglich ist, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, dass man so Teilzeit macht. Also dass man zum Beispiel sagt, man macht 2 Tage die Woche.
Mhm. Gibt es auch.
Macht 3 Tage die Woche.
Ja, das kann man innerhalb dieser 2 Monate machen, aber nicht darüber hinaus. So mein Kenntnisstand zumindest. Und auch das müsste ja vom Arbeitgeber in irgendeiner Form aufgefangen werden. Und ne, das ist halt.
Klar, aber ich sag mal so, es ist vielleicht einfacher, jetzt sozusagen vielleicht bei dir zu sagen, hey, ich mache das über 4 Monate und bin aber nur 2 Tage pro Woche weg. Also bin 3 Tage da, dann.
So, apropos weg. Na, ist der Markus jetzt weg. Wahrscheinlich hört man mich jetzt im Chat nicht mehr. Und der Markus redet noch. Na, ich lasse die Aufnahme mal laufen. So, nachdem wir kurz unterbrochen waren, sind wir auch wieder da. Hast wohl den falschen Knopf gedrückt, wa? Oder das war der?
Ich
hab
gemacht.
ich habe nichts gemacht. Das ist eine infame Lüge. Das ist eine Unterstellung. Das lasse ich mir so nicht bieten. Kommen wir einfach zum Radfahren. Genug über die Lagen gesprochen. Das kommt, machen wir noch, wenn sie da sind. Vielleicht, hoffentlich nicht, aber auch doch. Und wir haben so eine pickepackevolle Liste. Erster Termin, wer in Köln die erste RTF fahren will oder hier aus dem Umgebung und Umgebungsland, ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn das Wetter schön ist, auch da sein, ist der 7.3. Ich werde den Link in die Shownotes setzen, erste RTF.
Also in einer guten Woche.
Stimmt, das ist ja schon in einer guten Woche. Oh, muss ich mal meinen Kalender eintragen. Ist hier in Köln, ich glaube Zollstock würde ich es nennen. Köln-Zollstock, immer wieder ein Ort, wo ich drüber schmunzeln muss. Und in so einer Schule ist der Start. Und ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn es nicht regnet, da sein. Wer mich sieht oder wer mich erkennen sollte, einfach Hallo sagen, immer ansprechen. Und ich sehe gerade hier ganz viele wilde Sachen. Einfach ansprechen, hallo, einfach Hallo sagen. Ich bin eher schüchtern, ich rede nicht so viel, aber freue mich über jeden Hörer, der mal Hallo sagt. Und ja, dann geht die RTF-Saison los. Ich glaube, die Woche danach auch schon die nächste und ab dann auch sonntags irgendwie. Mal gucken. Ich werde immer meinen Podcast sagen, falls ich irgendwo starte oder zumindest plane. Wenn sich ein Hörer anschließen will, soll er sich gerne bei mir melden. Ötztaler-Ticket hast du reingeschrieben.
Ja, also wer noch sein Losglück sucht, der sollte jetzt unbedingt in den nächsten Tagen bis Monatsende, ich glaube, 28. müsste Freitag, Samstag sein. Bis dahin kann man sich quasi noch so ein Losticket für 5 Euro shoppen oder 5,90 Euro. Und genau, also dran denken, wer das will, jetzt nicht irgendwie verpassen. Und ich sag mal so, wer sich vielleicht auch noch nicht ganz sicher ist, ob er es dann letztendlich auch macht, aus Zeitgründen oder organisatorischen Gründen, kann man ja trotzdem so ein Ticket ziehen, so ein Losticket, und vielleicht hat man ja Glück und dann kann man weiterschauen. Genau.
Also ja, man kann es ja auch zurückgeben wieder, ne? Also, oder?
Genau. Man kriegt dann zwar die 5,90 nicht zurück, die sind investiert, aber 5,90, mein Gott. Ich glaube, man wirft so oft 5,90 einfach sinnlos aus dem Fenster.
Oder verquarzt sie.
Oder verquarzt sie oder vertrinkt sie oder was auch immer.
Das ist ja nicht rausgeschmissen. Das ist ja eine lohnende Investition in Rausch. Ach, sowas. Rausgeschmissenes Geld. Ich bitte dich. Apropos rausgeschmissenes Geld. Wenn du dich da nicht benimmst in Berlin, ne, und wir werden irgendwo rausgeschmissen, dann wirst du mir Geld zahlen.
Was? Ich?
Ja. Es wird uns jetzt wahrscheinlich noch die nächsten Monate irgendwie so ab und an mal hier in der Sendung begleiten. Berlin, Fahrradschau, Velo Berlin und alles, was drumherum ist. Wir haben einen Kandidaten im Sinne von Lokalität fürs Hörertreffen. Und du bist schon ab, Datum weiß ich jetzt nicht, aber ab Mittwoch sozusagen in Berlin. Also ab dem 25.
Genau, da komme ich am Abend an und besuche noch jemanden in Potsdam. Also fahre an dem Mittwoch erstmal nach Potsdam und werde dann aber eventuell Donnerstag, ich habe überhaupt keinen Plan bisher, was ich mache, werde aber wahrscheinlich an dem Donnerstag irgendwo in Berlin sein, vielleicht irgendwelche coolen Radläden, Radcafés oder irgend sowas abklappern, mal schauen. Bin dann noch unentschlossen und ganz flexibel, was ich an einem Donnerstag mache. Und Freitag, du kommst wann an? Donnerstag
oder Freitag? Ich komme Freitagmorgen an. Wir werden dann unsere gemeinsame Wohnung beziehen und von dort aus zur Fahrradshow. Freitagabend ist ja dann Freitagnachmittag so eine Art Blogger-Treffen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ab 18 Uhr dann die Eröffnungsparty. Bei der Eröffnungsparty kann ich nur jedem, der dort auch hinkommen möchte, raten, so früh wie möglich da zu sein, weil wenn der Chris einläuft und seinen großen bayerischen Durst mitbringt, sind alle Getränke weg. Schlicht und weg ergreifend. Ja, da ist keine Chance. Der Chris ist einer der liebsten Menschen, die ich kenne, aber wenn es um Durst geht, ist er unerbittlich. Ja, also der ist, es gibt zwei Dinge, Durst und Alejandro Valverde. Da ist nicht mit ihm zu spaßen. Also seit Freitag, wenn ihr auf diese Party oder auf Eröffnungsfeier oder was auch immer sein mag, kommt, seid früh genug da. Das gleiche gilt dann auch für den Samstag, wo wir dann abends ja so ein bisschen feiern wollen. Ne? 100. Folge. Genau. erstmalig alle drei an einem Ort zur gleichen Zeit nach anderthalb Jahren, was ich auch irgendwie feiernswert finde. Du und der Chris, ihr seht euch das erste Mal.
Ja, genau.
Ganz und genau. Noch ganz viele andere nette Menschen hoffentlich mit uns. Wir müssen uns diese Woche noch ein bisschen abstimmen, wo es genau hingeht, aber das werden wir früh genug auf allen möglichen Kanälen bekannt geben.
Na, aber was man ja sagt, man kann noch mal das Datum sagen, das ist Freitag der, Samstag der
21. März. Nach genau, der Samstag, Messe.
21. März, irgendwann abends, 20 Uhr oder?
Ich würde auch mal sagen, 20 Uhr rufen wir mal auf. Und die Lokalität, wir haben eine empfohlen bekommen, da werden wir intern noch mal kurz verhandeln, aber die werden wir auch so schnell wie möglich jetzt bald bekannt geben, dass wer planen möchte oder wer planen muss, früh genug das kann.
Ich habe jetzt mal auf den Link geklickt. Ich sage jetzt nicht, welche Location
Lokalität, das ist. Lokalität. Wir sind in Berlin, dort spricht man Deutsch. Da kannst du ruhig Lokalität sagen.
Ich habe ja erstmal, der Name, der war mir schon ein bisschen suspekt. Ja? Aber irgendwie dachte ich, okay, guck's mal auf. Aber hast du dir mal das Foto angeguckt?
Nee.
Auf dieser, dieser Website.
Ja, aber das ist groß und da ist viel Platz und was du meinst. Ja, ist ja gut. Ist jetzt für alle, die es nicht geil, Podcast, wir reden und man braucht nicht gucken. Ja, aber das war ein Vorschlag von jemandem und das machen wir jetzt auch so.
Ja, vor allen Dingen, am geilsten ist ja sogar noch die Überschrift zu dem Artikel, also zu dem Bild.
Ich weiß nicht, welches Bild du jetzt gerade genau meinst.
Kölscher Heimatabend.
Ja, jetzt Kölscher Heimatabend. Damit hat das ja gesagt. Ja, genau. Schlimm.
Und dann sind die.
Ja. Ihr habt ja alle recht. Aber wie gesagt, die Argumente, die dafür sprechen, sind zahlreich. Und da gibt's auch ich habe ja nur nach scheiß vegetarischem Essen für dich gesucht. Verdammte Moral. So ohne Vegetarier wäre das alles ganz einfach. Also, wer jetzt schon vielleicht was ahnt, wo es hingehen könnte, der weiß es jetzt, aber wir werden intern nochmal abstimmen darüber. So, 21. März, Knoten ins Taschentuch.
Genau. Wann wollen wir eigentlich unsere Podcast-Folge aufnehmen mit Chris?
Das schon
am Freitag, oder? Weißt du, wann er kommt?
Er kommt am Freitag. Müssen wir mal schauen, ob wir das beim Blogger-Event machen oder eine Kurzfolge da vielleicht aufnehmen oder am Abend. Das steht noch in den Sternen. Das wird schwierig zu organisieren, weil wir brauchen einen ruhigen Platz. Aber das kriegen wir auch irgendwie hin. Machen wir eine Kurzfolge. Ihr zwei lauft einander aufeinander zu in Zeitlupe, umarmt euch und ich mache davon ein Foto und dazu gibt's einen Kommentar und das ist die 100. Folge. irgendwie sowas. Das werden wir schon intern finden. So, und jetzt kommen wir schon. Wir haben nicht viel trainiert. Wir haben nicht viel zu sagen. Also sprechen wir über das, was wir jetzt so ein bisschen über den Winter, wenn wir nicht viel gefahren sind und wenn wir in der Hinsicht nicht so viel zu erzählen haben, sprechen wir mal über die ganzen schönen Sachen, die wir über den Winter ausprobiert haben. Und wir haben echt eine ewig lange Liste und Palette an Sachen, die man so besprechen könnte. Und wir fangen jetzt einfach mal an und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und die anderen Sachen gibt's dann einfach die nächsten Male. Und wir haben recht viel. Und ja, schauen jetzt einfach mal durch. Also es wird auch noch zumindest eine monothematische Sendung zum Thema Brillen geben. Und ansonsten streuen wir alles einfach jetzt mal so ein. Ich hoffe, das habe ich so in deinem Sinne kundgetan. Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Ich habe Brunnen.
Papier.
Ja, da musst du anfangen.
ausprobiert habe ich es noch gar nicht, aber ich habe mir jetzt aus Deutschland mitgenommen und zwar habe ich mich jetzt für Laufräder entschieden. Für mein neues. Ganz überraschend für dich, hä?
Ja.
ich habe mir Fast Forward Laufräder geholt und zwar die F6R Black Edition. Sind 60 mm Hochprofil Vollcarbon Laufräder mit für Schlauchreifen. Genau. Und warum habe ich mich für die entschieden? Ich hatte halt Lust wieder auf Schlauchreifen, nachdem ich mir ja quasi meine Laufräder im Herbst vergangenen Jahres in Italien geschrottet hatte, brauchte ich was Neues und ich fand das einfach schönes Fahrgefühl und wollte wieder Schlauchreifen holen. Mhm. Wollte auch gern Carbon wieder nehmen, fand das auch okay. Ich bin dann gespannt bei denen jetzt konkret, wie da auch die Bremsleistung ist und wie sich das so fährt. Ich sag mal, ist ja immer ein gewisses Restrisiko oder Restunsicherheit
Unsicherheit, genau. dabei. Ja, ich hätte auch Unsicherheit dabei. Gesagt.
Genau. Aber ich bin da jetzt nicht ganz so ängstlich. Genau. Ja, und die habe ich jetzt da. Warum habe ich mich für die entschieden? Ich wollte gern was Hochprofiliges haben, einfach aus optischen Gründen.
Absolut. Fass ich kurz. Ich finde immer, ich glaube, dass 80% der Leute, die sagen, die Leute, die sagen, ich möchte Hochprofilfelgen haben, nicht wegen der Optik, sondern jede Aussage, die danach kommt, ist gelogen. Weil ich glaube, dass wirklich 80-90% der Leute, die eine Hochprofilfelge fahren, es aus optischen Gründen tun. Und ich finde das auch völlig legitim, das zu sagen. Also ich verstehe nicht, warum Leute immer dann so, ja, nee, und so. Die sehen einfach cool aus. Also oder vielen Leuten gefallen sie einfach sehr, sehr gut. Und das kann ich auch zu 100% nachvollziehen.
Genau, also ich finde sie optisch schön. Ja. Dadurch, dass ich die Laufräder ja eigentlich auch an der Zeitfahrmaschine fahre und ich derzeit noch kein Plattenlaufrad habe, kann man schon vielleicht auch so einen gewissen aerodynamischen Vorteil sich da erhoffen oder den Nutzen sozusagen, den die Laufräder mit sich bringen. Aber in erster Linie ist es ganz klar eine optische Geschichte jetzt gewesen. Nachdem ich sie gekauft habe, auch mal so nachgedacht, warum hast du eigentlich nicht die 40 mm genommen? Aber die Frage sollte man sich dann nicht stellen, wenn man es schon gekauft hat. Also ich bin jetzt 60 mm und ich bin gespannt, wie windanfällig sie sind. Die vorherigen Laufräder hatten ja, also die fand ich ja deswegen so ganz cool, weil die hatten eigentlich vorne so um die 40 und hinten, glaube ich, 58. Also es war jetzt nicht gleich. Und jetzt sind es vorne und hinten 60. Ich bin gespannt, wie sich das windtechnisch auswirkt. Mhm. Aber jetzt muss ich mal die Schlauchreifen draufkleben und dann hoffe ich mal, dass es mal einen trockenen Tag gibt, an dem ich die dann auch mal Probe fahren kann.
Ich bin auch gespannt. Also ich hatte sie ja auch schon in der Hand vor dir. Was ich da alles mit gemacht habe, will ich dir nicht verraten, aber die sahen, also sie waren vom Gewicht her schon beeindruckend. Ich glaube, so um die 1240 Gramm, kann das sein? Habe ich diese Zahl mir ausgedacht?
Nee, die 1240 sind die F2R von Fast Forward, also was sozusagen die nicht hochprofiligen sind.
Ah, okay, ich sehe es gerade. 1350.
Genau, 1350. Also das ist auch so, also Gewicht war schon auch ein Punkt für mich. Also was ich keinen Bock habe, ist mir irgendwelche Zip-Laufräder, die irgendwie 1600, 1800 Gramm wiegen, zu holen. Das ist mir einfach zu schwer.
Ja, wenn man selber schon so deutlich hart oben an der Grenze des Systems Gewicht arbeitet, dann möchte man nicht selber mit den Laufrädern auch noch das Problem haben. Das ist natürlich nachvollziehbar. Also ich rede jetzt von mir, nicht von dir.
Ja, ist schon klar. Warten auf Berlin.
Sahen schon schick aus. Ich bin immer noch nach wie vor, und das ist bei denen jetzt relativ dezent gelöst, diese Beschriftung der Hochprofilfelgen. Also dieses Fast Forward, du hast ja auch vollkommen, du wolltest ja unbedingt diese Black Edition haben, genau, weil sie optisch weniger auffällig ist als jetzt zum Beispiel auch die Campagnolo Bora mit den in der Bright Edition, also wo weiß-rote Schriftzüge drauf sind und so weiter. Ich glaube, die gibt's von Fast Forward auch in so einer, ich will jetzt nicht sagen bunten Variante, aber schon so eine auffällig gestaltet, sagen wir mal so.
Na, also zu schwarzen Carbon ist halt oftmals sind so diese ganzen Aufkleber, die dann drauf sind, eben weiß oder weiß-rot. Das ist so eine beliebte Farbkombination. Mhm. Und gewöhnlich ist Fast Forward weiß-rot. Und die haben eben da diese Black Edition rausgebracht, also wo sie quasi auch ihre Aufkleber drauf haben, aber eben schwarz auf schwarz, also was dann irgendwie nur durch geringen Graustufenunterschied oder matt und glänzend sich dann wirklich letztendlich abhebt. Und es ist auch okay, also ich bin da jetzt...
Nee, das ist dezent.
Das ist dezent, das passt. Und Ich freue mich. Ich habe, klar, also ich meine, wenn man jetzt bei Fast Forward auf die Webseite schaut, und ich weiß zum Beispiel, dass ich eigentlich viele Berge fahre, also oder, ja, relativ viele Berge fahre, also ich habe hier immer ein paar Höhenmeter, so Geschichten wie Ötztaler, ist nun auch eher eine bergische Geschichte. Da fragt man sich natürlich schon und dann guckt man auf diese Website und dann steht eben ganz klar, dass die eben für den flachen Bereich sind. Aber ich denke trotzdem mit ihrem relativ geringen Gewicht werde ich hoffentlich trotzdem Spaß in den Bergen damit haben. Auch bergauf.
Und du hast ja zur Not auch noch Alternativen da rumstehen. Also es ist ja nicht so, dass du jetzt gezwungen bist, diese Laufräder zu nehmen, obwohl sie natürlich für dich der Top-Laufradsatz werden. Und 1350 ist jetzt kein Gewicht, wo ne, also ich glaube, meine wiegen 1600. Du bist damit ja, also natürlich ist da noch Luft nach unten, aber das ist ja jetzt kein schwerer Laufradsatz. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht die Celeste-Farbenen genommen hast, aber gut, das ist jetzt eine Problematik, mit der ich umgehen muss. Aber es ist ja kein schwerer Laufradsatz. Ne?
Nee, und das ist ja, also wenn man jetzt noch weiter tiefer geht, klar könnte man jetzt spinnen und könnte sich überlegen, okay, man holt sich vielleicht noch so einen anderen Fast Forward. Ich glaube, die gibt es noch einen leichteren Satz als die 2FR?
Die bei 12? Nein, glaube ich nicht. Das sind die 1100 Gramm Laufradsatz.
Ist genau, 1100 Gramm, okay. Also man hat dann quasi entweder 1350 oder 1100, also wäre nochmal 250 Gramm Gewicht geringer oder Gewichtsersparnis. Okay, 250 Gramm ist jetzt nicht ganz so wenig, ist aber auch eine Viertel Trinkflasche. Also, und dann muss man sich überlegen, investiert man nochmal irgendwie 1500 Euro in einen Laufradsatz oder also um 250 Gramm quasi zu sparen, oder ist das eigentlich Quatsch? Und wir machen, es ist ein Hobby, es soll uns Spaß machen. Also
ja, wenn ich unbegrenzte finanzielle Mittel zur Verfügung hätte, würde ich das machen. Aber solange wir noch arbeiten müssen, ist halt die Frage mal, ne, was ist einem wichtig? Und ich glaube auch, dass das jetzt übertrieben wäre. Also ich glaube, dass man mit 1350 schon einigermaßen arbeiten kann, bergauf auch. Und das ist ja bergab dann natürlich auch die bessere Aerodynamik. Ne? So kannst du ja auch schön reden.
Die große Frage, was halt ist, ist eben so Thema Bremsleistung nach wie vor, das werden wir sehen. Und Windanfälligkeit. Also das könnte, gerade der Punkt Windanfälligkeit könnte wirklich noch ein wirklicher Nachteil sein bei 60 mm Hochprofil. Meine Erfahrung mit den vorherigen war ja allerdings auch keine schlechten. Trotz dass es also 40, 58 hatte, hatte ich ja damit jetzt keine schlechten Erfahrungen. Habe gesagt, hey, das drückt mich wirklich von der Straße. Also man hat es natürlich ein bisschen gemerkt, aber ich fand das nach wie vor selbst hier bei uns in einer windigen Gegend immer noch kontrollierbar und kontrollierbares, sicheres Fahrverhalten. Und von daher lasse ich mich da mal überraschen, hab das aber so ein bisschen im Hinterkopf. Aber es ist halt klar, man gibt irgendwie einen vierstelligen Betrag aus für solche Laufräder und man weiß, also man kauft auch so ein bisschen ins Blaue hinein. Das ist natürlich immer so eine Geschichte, aber
ja, klar, es ist immer irgendwie das Risiko hat man immer. Also klingt jetzt blöd, aber mein Gott, wenn man nicht irgendwie schon ein Produkt hat, was man jahrelang kennt und hat, weißt du, jetzt, wenn du den nächsten Bianchi Oltre kaufen würdest, da weißt du, was dich erwartet. Ja, aber wenn du dir jetzt eine komplett andere Firma, komplett anderen Rahmen, vielleicht noch ein anderes Material kaufen würdest, ist das natürlich immer ein Schuss ins Blaue und kannst dich nur auf irgendwelche Foren oder Erfahrungsberichte von anderen berufen. Aber am Ende, wie gut du damit klarkommst, steht wieder auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Also es gibt genug Leute, mein altes Beispiel, eine Luftpumpe von der Firma Lesin, in allen Tests gelobt, 3-4 Leute gesagt, super Luftpumpe, ich bin damit einfach nicht klargekommen. Ne? Und sowas wird es immer geben. Ja, insofern, und man muss, also ich glaube, man muss sich auch mal von so Zweifeln freimachen. Einfach mal probieren. Klar, 1000 irgendwas Euro ist ein Haufen Geld, aber wie viel schlechter kann der sein als ein anderer Schlauchreifen-Laufradsatz in dieser Preisklasse? Ne? Also
ja, also es ist ja jetzt wirklich keine Billigware, die man sich eben da geholt hat. Ja. Und so grundsätzlich, also wir haben schon Ausrüstung auf einem ziemlich hohen Niveau. Mir fehlt gerade ein Bild ein, also jetzt gar nicht mal, geht es nicht mal um Ausrüstung, aber so wie man so trainiert. Ich werfe das mal in den Chat. Alexander Christoph, der für Katjuscha fährt. Mhm. Ich schicke jetzt mal einen Link in den Chat und da sieht man mal, wie er zu Hause trainiert.
Ja, vielleicht dann auch direkt in die Shownotes, dass wir das da auch noch verlinken, übernehme ich das.
Also es ist nicht unbedingt immer die Ausrüstung, die zum Erfolg führt, sondern einfach erstmal der Einsatz und der Arbeitswille.
Ja, ja, genau.
Auch vielleicht unter einfachen Bedingungen zu trainieren.
Mhm. Ja, also sieht ein bisschen aus wie bei mir unterm Sofa. Aber wo wir an dem Punkt gerade sind, ich habe auch nachgedacht, also ich, ne, obwohl ich ja im Moment mit meinem Fahrrad zufriedener bin als je zuvor, habe ich mich ja zuletzt, habe ich dir auch geschickt, in einen Rahmen so ein bisschen verliebt und
Stimmt.
Ach, ja, das,
und?
Das, ja, es ist alles schwierig. Es ist schwierig. Weil ich bei mir ja immer so ist, dass solange die Notwendigkeit nicht wirklich vorhanden ist. Also wenn man mein altes Rad jetzt, wenn ein Hörer mir einen Gefallen tun will und mein altes Rad jetzt aus dem Keller klauen würde, dann würde ich natürlich in die Situation kommen, dass ich ein neues brauche. Aber solange ich nicht zu 100% und unbedingt ein neues brauche, die Unsicherheit oder die vielen Fragezeichen, die so eine Elternschaft auch mit einem sich bringt, dass man da nicht vielleicht so viel Geld ausgeben will, Faden verloren. Naja, auf jeden Fall habe ich es natürlich, jetzt ist das für mich nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, aber ich habe, als ich deine Laufräder dann in der Hand hatte, auch so ein bisschen gedacht, die Laufräder würden dazu auch passen. Also ich glaube, dass zu diesem Rahmen von Richie auch ein eigentlich so ein paar Hochprofilfelgen mindestens 40 mm dran gehören. Da habe ich kurz überlegt, ob ich dir sagen soll, dass die Laufräder weg sind und sie an mein Fahrrad dran tun. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gemacht, ich habe bei Richie angefragt, ob sie ein Testmodell für uns zur Verfügung bestellt bekommen. Ich dachte, dreist siegt oder dass man darüber sprechen kann mal in der Saison und habe es einfach mal angefragt. Wer weiß, was passiert. Vielleicht haben wir ja mal Glück. Du hast ja schon ein schönes Rad und schöne Laufräder, dachte ich mir. Und das können wir uns dann ja teilen. Ne? Also vielleicht kommt da ja was. Wer weiß.
Wer weiß, hast du ja Glück.
Ja.
Was ich auf jeden Fall noch beim Thema Laufräder noch liebäugle, ist mir doch vielleicht mal ein Scheibenrad für meine Handvoll Zeitfahr-Events zuzulegen.
Ja, da finden wir aber schon was. Wenn das nächste Mal in Deutschland bist, da gucken wir, dass wir da was für dich organisiert kriegen. Da bin ich ganz optimistisch, dass da noch was geht.
Und da wäre es, also könnte, also Ostern bin ich nochmal mit dem Auto in Deutschland. Das wäre also nochmal so ein Punkt, wo ich quasi das gut transportieren könnte. Da müsste ich allerdings mal dann deine Firma bitten, weil wir vor uns schon vor der Sendung drüber gelacht haben, dass ihr wirklich einen Schlauchreifen gegebenenfalls schon aufzieht, weil ich zwei Tage nachdem ich dann schon zurück bin, schon zu dem Tempo-Event muss.
Oder? Ja, schwierig.
Will.
Ja, das gucken wir alles mal. Da wird sich mit Sicherheit was arrangieren lassen. Es gibt von Richie auch schöne Laufräder mit 60 mm, sehe ich gerade. Die würden ja wunderbar dazu passen. Gibt es einen bestimmten Grund, warum du Fast Forward ausgewählt hast, um die zu den Laufrädern, um die jetzt am Abschluss nochmal oder also, ne? Zum Beispiel Richie-Laufräder sind jetzt relativ schwer, sehe ich gerade. Ne? Zip, sagtest du eben, ist auch relativ schwer.
Lightweight ist zu teuer.
Also Lightweight ist zu teuer und Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich jetzt auch sagen. Die sind zwar super, aber du bezahlst halt auch sehr viel dafür. Mhm. Reynolds, Mavic, so.
Mavic ist schwer. Also
wir reden ja nur über die Hochprofil-Varianten, ne?
Genau. Sind halt recht schwer und Reynolds habe ich nichts so richtig gefunden. Jetzt bei den kann ich mich jetzt gar nicht so richtig entsinnen. Also ich habe schon geguckt, aber ich glaube, da ist mir jetzt nichts über den Weg gelaufen, weil ich glaube, das ist so irgendwie ein guter Kompromiss. Also es ist ja ein Kompromiss aus verschiedenen Faktoren. Also Optik, für mich ist Gewicht ein Thema und Preis. Und dann muss man einfach so ein gucken, was wie stark gewichtet ist. Und ich habe so das Gefühl, die drei Sachen, also Preis, Gewicht und Optik, sind recht gleichwertig. Was die Fahreigenschaften betrifft, also Aerodynamik oder wie steif er ist, das kann ich nicht beurteilen. Also da haben alle irgendwie irgendwelche Angaben und erzählen irgendwelches Marketing, bla bla. Und alle haben sowieso, jeder hat immer die besten Laufräder oder das beste Produkt. Das kriege ich am Ende eh erst raus, wenn ich es fahre. Also es war auch so, dass die Laufräder, die ich letzte Saison gefahren bin, das Carbon zum Beispiel war relativ weich an sich, fuhren die sich aber ziemlich gut. Also das war, also sie waren sozusagen in der Konstruktion steif, aber wenn du das, die Carbonflächen angefasst hast, hast du gemerkt, wie weich das Carbon aber eigentlich ist. Hat mir aber trotzdem nie Probleme gehabt. Also es ist dann schon individuell und kriegt man erst beim Fahren wirklich raus, was jetzt so die Laufeigenschaften betrifft. Klar, wenn ich das Geld hätte und vielleicht einen Händler vor Ort hätte und die Möglichkeit hätte, dann irgendwie mehrere verschiedene Laufräder, verschiedene Hersteller, von verschiedenen Herstellern Probe zu fahren und mich dann zu entscheiden, dann wäre das natürlich auch viel stärker im Fokus. Aber die Möglichkeit habe ich nicht. Ich glaube auch kaum. Also es gibt nicht
im Hobbybereich nirgends zu kriegen.
Nee. Genau. Und zumindest im Hobbybereich und
Ich glaube aber, wenn ich jetzt mal so die aus meiner Erfahrung und aus Kurzrecherche, dass du da vom Preis-Leistungs-Verhältnis und auch vom Gewicht jetzt nicht auf komplett falsche Pferd gesetzt hast. Also so Kurzrecherche mal in Bezug auf Gewicht mit der hohen, was war das jetzt, 1350 zum Beispiel, ne? Bist du bei anderen Herstellern, gibt's wenig mit der Größe. Also es gibt deutlich leichtere Laufräder, natürlich, aber die dann in Verbindung mit einer 60 cm Hochprofilfelge, da wird's schon schwer, dass man da was findet. Also Reynolds und Ritchie, die ja eigentlich die gleiche Firma sind. Also nicht die gleiche Firma, sondern die Ritchie-Laufräder werden von Reynolds produziert. Insofern kann man da schon von einer engen Verbundenheit sprechen. Du sagtest 60 mm, war das?
Yep.
Tubular. Okay, bei Mavic liegst du dann auch bei 15,90, das stimmt. Also das, da zumindest.
Das ist eben das Problem. Also viel Carbon, viel Gewicht und 60 mm Hochprofil hat oft zur Folge, dass die Laufräder doch relativ schwierig sind, also schwer sind.
Ja, das stimmt. Also man müsste dann schon so, also 60 mm wirst du dann nicht mehr. Wirst du wohl kaum finden. Also habe ich zumindest jetzt, außer bei der Firma Lightweight, wo ich nicht gesehen habe, es gibt noch einen Satz mit 1185 Gramm von Mavic. Hier ist aber keine Größe, aber das sind auch keine 60 mm. Nun ja. Warten wir jetzt erstmal ab, ob das Zeug überhaupt was taugt.
Genau.
Ja, bevor wir uns jetzt den Kopf darüber zerbrechen, fahr die erstmal und dann schauen wir weiter.
Erstmal kleben, dann fahren und dann werden wir sehen.
Und dann sprechen, genau, das ist die richtige Reihenfolge. Unsere Shopping-Exzesse über den Winter, nächster Teil. Ich hau das übrigens hier alles so ein bisschen in unserer Liste durcheinander, nur damit du dich nicht wunderst. Christian hat Kopfhörer geshoppt. Wir werden jetzt hier zum Technik-Podcast. Nein, ich weiß ja nicht, es betrifft insofern auch das Fahrradfahren. Du fährst gar nicht mit Kopfhörern, also du hörst weder Musik noch Podcast, jedenfalls in letzter Zeit, erinnere ich mich, dass du es gesagt hast. Es gibt wahrscheinlich so zwei Fraktionen einfach, ne? Die Leute, die was hören während des Fahrens und die nicht überhaupt nichts hören und auch gar nicht abgeschirmt sein wollen. Und ich bin jemand, ich höre eigentlich relativ viel Podcast während des Trainings, also das kann dann durchaus mal ein paar Stunden dann auch Podcasts werden. Und ich bin immer noch auf der Suche gewesen nach einem paar Kopfhörer, die damit gut funktionieren. Als du noch gefahren bist, bist du mit deinen einfachen iPhone-Earpods gefahren oder was hast du am Ohr?
Ich habe so In-Ear-Dinger.
Aha, also irgendwelche speziellen oder?
Na, es gibt von Apple bin ich die gefahren und dann habe ich zum Laufen, also beim Laufen ist es ja noch ein bisschen schwieriger, finde ich, Kopfhörer zu haben, die halten. Also ich habe da zumindest arge Probleme. Und da habe ich mir mal jetzt, ich habe es hier gerade vor mir liegen, weil ich die jetzt mit in Deutschland hatte. Das sind, glaube ich, ein paar Sennheiser. Und, ja, Sennheiser. ich habe es bei mir im Blog, habe ich da, glaube ich, mal drüber geschrieben.
Ich erinnere mich sogar.
Also so gelbe. Jetzt kann ich ja mal live im Blog suchen. Mhm. Genau, das sind die Sennheiser MX680i Sports. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, sondern gibt nur noch Nachfolgemodelle. Ich werfe das mal in den Chat. Da hast du es auch für die Shownotes. Oder ja, wie nachdem. Aber die habe ich eigentlich nicht zum Biken genommen. Da haben meine normalen Apple In-Ear für 80 Euro, glaube 79 kosten, die einfach gereicht und gehalten.
Mhm. Mhm. Das genau, also so, die ich jetzt benutzt habe, sind sogar ähnlich. Also sehr, sehr nah dran an dem, was du da auch benutzt hast von Sennheiser. Du vielleicht kurz vorher noch erwähnen, ich hatte eigentlich geträumt, also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja manchmal so Techniksachen, von denen man träumt, wo du weißt, aber die kosten jetzt zwar nicht unfassbare Millionen, aber dass das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach zumindestens nicht so ist, dass man nicht drüber nachdenkt, sie zu kaufen, sondern sie einfach mitnimmt. Lightweight-Laufräder zum Beispiel hattest du erwähnt. Ist halt eine Menge Geld und das muss man erstmal zur Seite legen können über einen mehr oder minder langen Zeitraum und das dann dafür ausgeben. Ich hatte immer geträumt so ein bisschen von den Bose Kopfhörern, die Möglichkeit Noise Cancellation. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Du ziehst sie an und du hörst nichts mehr. Also nicht nur im Sinne von, dass es abschirmt, sondern dass du aktiv wird gegengesteuert, dass man braucht Batterie und man hört einfach nichts mehr. Und ich hab das ein bisschen, also ich fand diese Vorstellung sehr, sehr interessant, bis ich in einem Podcast davon etwas gehört habe, den ich auch verlinken werde. Tim und Klaus. Klaus ist ein Hörer von uns, mit dem war ich auch mal Burger essen. Und der hat diesen Kopfhörer sehr lange getestet. Also der ist auch mal 10 Stunden, glaube ich, mit dem Zug durch Deutschland gefahren. Und der war von den On-Ears oder Over-Ears, also jedenfalls keine In-Ears, sehr, sehr begeistert. Aber das Problem ist einfach, das ist so gut, man hört wirklich nichts mehr von der Umwelt. Ja, also du kannst in einem Flieger sitzen und hörst keine Geräusche mehr von den Turbinen. Du sitzt in einem Zug, der voller Menschen ist und du hörst fast nichts mehr von der Außenwelt. Ja, also allen Berufspendlern oder wer immer schon auf die komplette Abgeschirmtheit stehen wollen würde, kann ich die nur empfehlen. Das Fazit von Klaus war wenigstens, glaube ich, so, dass er gesagt hat, es ist so gut, ich kann zu Hause, höre ich nichts mehr. Also auch so die Alltagsgeräusche, die um einen herum passieren, das ist mir schon zu gut. Ja, und dann habe ich Abstand genommen von denen, obwohl ich es mir auch für 300 Euro nie hätte leisten können. Aber nichtsdestotrotz hatte mir auch jemand anderes noch empfohlen von Bose Kopfhörer, die heißen Sound True. Und das, was in der einen Hinsicht super funktioniert, aber auch gefährlich sein kann, halt, dass man gar nichts mehr hört, wie es aus dem Chat jetzt auch kam, beim Noise Cancellation, diese Sound True Kopfhörer von Bose haben den Vorteil, dass sie genauso, wie du es beschrieben hast, bei den Sennheiser so eine Art Gummipfropfen haben oder ein Gummihaken, mit dem man es ins Ohr hängt. Und dafür hört man dann relativ viel noch von der Umwelt, obwohl man Gespräch im Podcast oder Musik sonst sehr, sehr klar und gut hört. Klingt das einigermaßen nachvollziehbar, was ich gerade gesagt habe?
Klingt nachvollziehbar.
Meinung, ja? Also die sehen ein bisschen strange aus, so wie deine so ein bisschen in die Richtung deiner Sennheiser. Und die klemmst du dir so ins Ohr, es hält bombenfest. Du hast nicht mehr das Problem, was du auch beschrieben hast beim Laufen, dass es hin und her wackelt. Und du nimmst deutlich mehr von der Umwelt wahr. Und das war die letzten Male, als ich sie benutzt habe. Und vor allen Dingen auf dem täglichen Weg zur Arbeit, wo ich eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie fahre, dort funktioniert es einfach wunderbar. Ich habe es jetzt auch auf dem Rennrad schon zweimal benutzt und das ist wirklich ganz fantastisch und macht einen sehr, 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 sehr glücklich. Aus dem Chat kam nochmal Noise Cancellation Canceling in einem vollen Raum getestet. Das habe ich auch gemacht. Ich hatte, als ich die jetzt zuletzt gekauft habe, die Bose Kopfhörer, stand ich im, Saturn. Ja, also hier Elektromarkt, ne? Und du musst dir vorstellen, an einem Samstagnachmittag stehst du in so einem Elektromarkt und du kannst dir vorstellen, wie es dazugeht. Ja, also Menschen um dich überall rum und ich musste eh was umtauschen und ich hatte lange Zeit. Und dann habe ich mich da hingestellt und habe diese Noise Cancellation Kopfhörer aufgezogen und du stehst mitten in einer riesigen Menschenmenge und es ist still. Also das ist total abgefahren. Ich glaube, man kann, das ist die einzige Situation, wie man im Ansatz auch nur vielleicht einen Hauch von der Idee bekommt, wie es wäre, wenn man taub ist. Weil du hörst wirklich nichts mehr. Ja, und das ist ein sehr abgefahrenes Gefühl. Also ich hätte die gerne, wenn ich in einem Großraumbüro sitzen würde. Oder wie du, wenn du jetzt irgendetwas am Rechner machen musst, wo du hochkonzentriert bist, würde ich mir die, glaube ich, sofort kaufen. Weil du nimmst wirklich um dich herum nichts mehr wahr. Du kannst dich wirklich hundertprozentig konzentriert auf eine Tätigkeit draufwerfen. Und
ich finde es halt ganz krass. Ich finde es halt im Straßenverkehr auch eine gefährliche Geschichte.
Im Straßenverkehr Noise Cancellation auf gar keinen Fall. Also ich habe davor immer gedacht, ja, kann man ja mal probieren und so schlimm wird es schon nicht sein, weil ich keine Vorstellung dafür hatte, wie gut das funktioniert. Weißt du, ich dachte immer so, ja, ein bisschen was hört man doch immer, ein bisschen was kriegst du doch mit, genug kriegst du mit. Nee, also du kriegst nichts mit. Das ist unfassbar. Und jetzt die Lösung, ich weiß nicht, wie das bei deinen Sennheiser war, aber jetzt, das hängt so da drin im Ohr und beschallt dich so ein bisschen, aber nicht so schlimm. Also ich hab mit diesen Kopfhörern auch so am ehesten das Gefühl, meiner Frau sagen zu können, ja, ich habe Kopfhörer die ganze Zeit drin, aber ich höre trotzdem noch alles. Man wird auch, wenn man angesprochen wird, zu Hause zum Beispiel, kriegt man sofort mit und reagiert. Auch wenn man relativ laut die Sachen anhat.
Ja, also man kriegt, also ich finde es halt, also bei den Sennheisern, die ich habe, kriegt man halt ganz normal die Umgebung mit. Mhm. Was ich beim Radfahren einfach problematisch finde, bei Kopfhörern, gerade jetzt vielleicht in der Stadt nicht so, aber wenn du mit dem Rennrad unterwegs bist, dass ich so ein Rauschen vom Wind habe. Mhm. Also ich muss dann übelst laut drehen oder hört das dann teilweise gar nicht mehr. Also der Fahrtwind und der Wind vielleicht, der an sich noch bläst, einfach so ein Rauschen erzeugt, dass das so ein übelster Lärm im Ohr ist. Also dass es nicht mehr mit irgendwie einem Genuss zu tun hat, sondern es ist nur noch Lärm.
Ich glaube, das hatte ich auch schon. Also ich habe ja wirklich, meine Kopfhörergeschichte ist eine lange, lange Geschichte voller Missverständnisse. Weil ich hatte wirklich jetzt, glaube ich, 20, na, ich will nicht übertreiben, sagen wir mal 10 Stück, die auch immer wieder innerhalb von kürzester Zeit kaputt gegangen sind und von mir dann umgetauscht wurden. Und da waren auch welche bei, die wirklich das von dir beschriebene Phänomen hatten, dass sich irgendwie von der Bauart her, wie du beschreibst, also es staute sich Luft und es entstand ein Geräusch am Ohr, welches unangenehm war und welches dann dafür gesorgt hat, dass man es lauter macht und irgendwie, wenn man da ein bisschen schneller gefahren ist, wurde es noch mehr und es schaukelte sich sozusagen hoch. Und das habe ich jetzt im Moment nicht, das Gefühl. Und das ist halt auch sehr angenehm. Es kann aber auch daran liegen, dass ich einfach im Moment eine Mütze auf hatte noch.
Das kann gut sein.
Das wird sich dann zeigen in der Zeit. Aber wenn ihr auch auf der Suche seid nach Kopfhörern, die ihr auch ruhigen und reinen Gewissens beim Radfahren nutzen wollt, dann schaut euch mal nach den Bose Sound Clear um. Nicht erschrocken sein von dem Preis. Also die sind nicht die ganz kostengünstigen. Ich habe es so umgesetzt, dass ich mich einfach immer wieder jetzt in den letzten Jahren schon Kopfhörer umtauschen musste, einfach weil sie kaputt gegangen sind, und habe mich dann so peu à peu hochgearbeitet, immer 10, 20 Euro mehr ausgegeben und bin jetzt da gelandet. Ansonsten finde ich 130 Euro für ein paar Kopfhörer auch echt eine stolze Summe. Aber da habt ihr ja dann vielleicht mit den Sennheiser sonst vom Markus, ich weiß nicht, wie teuer die waren, aber auch sonst eine Alternative, die ja zumindest auf das gleiche Konzept setzen. Nämlich das Einklinken im Ohr. So.
Ne? Ja. Ne? Bist du zufrieden?
Ja, ich bin zufrieden. Das war mal ein Kauf, den ich einfach mal, wo ich einfach mal zufrieden war. Ne? Also das zumindestens, es kann natürlich auch sein, dass irgendwie in 3 Monaten die Dinger wieder kaputt sind und ich komplett amok laufe, weil nach oben hin wird es jetzt auch langsam eng, also andere Kopfhörer. Es gibt natürlich noch die super teuren, aber da möchte ich ja auch irgendwann siegt ja auch die Vernunft. Aber das ist so ein Kauf, den ich nicht bereue.
Haben die eine Fernbedienung?
Ja, du hast so das Übliche hier, so laut, leise, ein Song weiter, Stopp, Halt und Headset, was mir auch immer ganz wichtig ist, wenn Frau mal anruft während der Fahrt, stimmt, genau, darauf hinweisen. Sind ganz gut und auch unterschiedliche Ohrmuschel, Dinger, Bummer da vorhanden und also so das Übliche, was man in dieser Preisklasse, glaube ich, auch erwarten kann, ist dabei.
Hörst du eher Podcast oder hörst du Musik beim Radfahren?
Eigentlich nur Podcast. Also Musik höre ich echt ganz, ganz selten. Ich höre sowieso in letzter Zeit oder in den letzten, also eigentlich nur ab und an. So, wenn ich kurz und schnell fahren will, dann höre ich ab und zu mal Musik. Einfach, um mich ein bisschen zu pushen. Oder was ich auch schon mal gemacht habe, wenn ich wirklich bei einem Strava-Segment ankam, wo ich es drauf angelegt habe, schnell zu sein, habe ich mir einfach mal hier Prodigy Best Of aufs Ohr gedonnert. aber ansonsten doch eher Podcasts. Weil das hängt aber auch von der Form, was ich trainieren möchte, ab. Ne? Wenn ich wirklich diese typischen langen, langsamen Ausdauereinheiten fahren möchte oder einfach langsam fahren möchte, wenn ich nicht irgendwie Intervalle oder sonst irgendeinen Kram vorhabe, dann komme ich mit einem Gespräch eher zur Rande, weil mich das auch so ein bisschen beruhigt und ich langsamer fahre. Wenn ich schnell fahren möchte von vornherein, dann eher die Musik.
Ich nutze es ja eigentlich nur auch zum Laufen, Kopfhörer, und merke dann deutlich, dass Podcasts mich auch wirklich langsam machen oder in so einen ruhigen Rhythmus bringen und mich nicht gerade pushen und antreiben.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Das sehe ich auch so. Aber das kann man dann ja auch bewusst so einsetzen. Ne? Also wenn ich jetzt wirklich schnell fahren will, dann kommen halt The Prodigy aufs Ohr. Und wenn es so ruhig durch die Gegend gehen soll, dann kommt halt der Tobi Bayer mit seinem Einschlafen-Podcast aufs Ohr. Was die Krönung des Beruhigen ist.
Aber wir haben ja auch gelernt, in der letzten Velosnack oder vorletzten Velosnack, dass eben was im Ohr zu haben auch ein Nachteil ist, nämlich, dass man gewisse Geräusche am Rad nicht mehr wahrnimmt. Also falls doch mal irgendwo was schleift oder
das stimmt,
und wackelt oder so. Also das Akustische. Und das war für mich so der Punkt, ich habe einfach gern diese Kontrolle und ich bin das ist sicherlich auch so ein Perfektionist in der Richtung. Also mich nervt es, wenn am Rad irgendwo was Kleines schleift oder irgendein Geräusch ist oder irgendwas ist, was da nicht hingehört. Das will ich mitkriegen und das muss dann auch gefixt werden. Und da mag ich es einfach, die Kontrolle dann auch über mein Rad zu haben, indem ich es eben auch unterwegs höre und jederzeit höre.
Nee, da bin ich ja völlig schmerzfrei.
Dann fällt ihm doch mal die Kurbel ab.
Ja, klar, dann fällt mal die Kurbel ab. Aber das mache ich ja nur, damit ich hier was zu erzählen habe. Ne? Darum geht's ja. und solange eine neue Kurbel hier irgendwann mal wieder drankommt, und dann ist ja auch alles cool. Dann ist das ja auch nicht so schlimm. Dann passt das schon. Also, nö. Und ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass ich mit diesen Kopfhörern deutlich mehr mitbekommen würde. Also angenommen, irgendwann ein großes, schleifendes Geräusch. Wie soll ich denn gehen? Schon so spät. Ein großes schleifendes Geräusch oder so würde ich, glaube ich, jetzt auch mitbekommen. Und dementsprechend wäre das kein Problem. Ich sehe gerade auf der Bose-Seite, finde ich die gar nicht. Naja, dann verlinke ich einfach diese komischen iPod, iPhone Kopfhörer. Das sind ja die gleichen. Ja, Apple-Geräte. Ja, schöner alles. Also. Ja, also Bose-Kopfhörer, wenn ihr Kopfhörer sucht, Daumen hoch. Nächster Punkt in unserer Wir waren shoppen und haben unnützes Geld ausgegeben. Oder war es
nützlich? Kurbel ist eigentlich ein gutes Thema, oder?
Ja, Entschuldigung, jetzt hab dir die Überleitung kaputt gemacht.
Ja, aber völlig.
Also,
ja,
sorry. Das war echt so ein Elfmeter vorgelegt und bin ganz dezent dran vorbei und bin nochmal drüber gesprungen. Großartig. Dankeschön, Herzi. Sehr gut gemacht und völlig verkackt. Du hast du hast ein gewisses Alter erreicht, also du wirst zwar nie so alt werden, wie du aussiehst, aber du kommst jetzt in das Alter, wo du vernünftig wirst.
Ich habe zumindest mal Lust auszuprobieren. Und zwar haben wir ja, ich glaube, in der letzten Folge drüber gesprochen, Kompaktkurbel, ovales Kettenblatt oder nicht und welche Kombination und auf was hätte ich Lust und was macht Sinn. Und ich habe mir jetzt zumindest erstmal eine Kompaktkurbel zugelegt. Einfach natürlich von Campagnolo.
Hässlich ist die, ne?
Hässlich, ja. Ich finde sie wirklich hässlich. Hab mich aber jetzt quasi, also es ist ja wirklich, wenn man da so anfängt abzuwägen. Also ich habe mich erstmal nur für Kompaktkurbel entschieden, werde die mal montieren und fahren und gucken und schauen und testen, ob mir das am Berg wirklich einen Vorteil bringt. Also quasi eine höhere Trittfrequenz zu haben und letztendlich schneller zu sein. Das ist ja einfach mein Hintergedanke. Mein Ziel eben nochmal Ötztaler zu fahren dieses Jahr und quasi nicht zu trainieren, sondern einfach auf besseres Material zu setzen und trotzdem schneller zu sein. Also.
Ich trainiere nicht. Ich kaufe mir ein Moped.
Genau. Und genau, also kann ich quasi am Berg durch, durch eine höhere Trittfrequenz, kann ich die wirklich auch leisten und halten und kann dadurch besser die Berge hochkommen. Ob ich damit Freude finde, ich bin noch nie kompakt gefahren, weiß ich nicht. Ich mag die Vorteile der schnellen Abfahrten ja, von der Standardkurbel, das mag ich einfach ganz gern. Und jetzt habe ich mich aber, ich habe mich quasi für die neue Campagnolo-Kurbel entschieden, die ja den Vorteil hat, oder die ja nicht mehr 5-arm ist, sondern nur noch 4-arm. Rein optisch nicht mehr so schön ist, aber den Vorteil hat, dass man da quasi zwischen Standard und Kompakt Kettenblättern wechseln kann, ohne dass man die Kurbel wechseln muss.
Die Fachleute sprechen davon, dass es jetzt einen einheitlichen Lochkreis gibt.
Genau, das war nämlich vorher nicht so.
Ja.
Und deswegen war es eben nicht möglich, an meiner vorhandenen Campagnolo Standardkurbel 5-Arm einfach kleinere Kettenblätter zu machen, weil die eben durch die verschiedenen Lochkreisgrößen nicht passten. Gab es einfach keine. Der Nachteil mit der neuen ist, dass es mir bisher nicht gelungen ist, aber das mag jetzt vielleicht auch an meiner Dummheit liegen, kompatible Rotor-ovale Kettenblätter zu finden. Also hier ist wiederum eher das Problem, dass quasi dieser neue Lochkreis, der eben mit diesen neuen Campagnolo-Kurbeln gekommen ist, von einigen Zubehörherstellern, die jetzt Kettenblätter herstellen, wie im Rotor, ja, noch nicht aufgenommen wurde ins Sortiment und es eben dafür noch keine ovalen Kettenblätter gibt.
So.
Sodass ich jetzt auf jeden Fall erstmal in meinem normalen Rennrad nicht oval fahren werde. Und jetzt will ich erstmal einfach diese Kompaktkurbel ausprobieren, will gucken, ob ich damit zufrieden bin. Also es könnte auch gut sein, dass ich, man kann ja mit dem Ritzel hinten immer noch ein bisschen auch ein bisschen spielen, an was die Übersetzung betrifft, dass ich dann doch eher 11 hinten fahre als
Kleinsten. Was hast du jetzt im Moment?
Ich glaube, jetzt habe ich 12,27, glaube ich. Aber ich habe auch noch hier ein 11,25, ein 11,23 da. Ich mochte eigentlich gerade, was jetzt so Gruppenfahrten betraf, ich erinnere mich, ich bin Trondheim Oslo mit 11,23 gefahren und Standardkurbel. Dass es ein Teamwettbewerb war, hatten wir einen Schnitt von irgendwas 38, 39. Ging also insgesamt recht zügig zur Sache. Und dadurch, dass das Ritzel hinten relativ kompakt war, war 10-fach, die ich da gefahren bin. War es eine sehr feine Abstufung. Also das habe ich schon gemocht. Während das jetzt 11-fach, ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, es ist 12,27, ja doch schon relativ grob ist, was jetzt so die Abstufung oder gröber ist, die Abstufung betrifft.
Ja, aber also ich finde 12,27, ich glaube, ich habe auch eine 12,27. Klar, wenn du merkst, dass du mit dem 12er-Ritzel nicht, oder sagen wir so, wenn du die Übersetzung, ich glaube, bei der Chorus ist die 50, sind die Ketten mit der 50,34, genauso wie jetzt bei mir. Du hast da ja verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du kannst ja jetzt, wenn du sagst, okay, 50, 12 reicht mir nicht aus, kannst du ja immer noch dann auf zum Beispiel auch auf die 11,27 wechseln. Die gibt's ja auch. Ne? Dann hast du zwar noch größere Schritte oder das am Ende, das betrifft ja sozusagen das Ende der Kassette, nicht den Anfang. Ne? Und wenn dir da dann irgendwann anstatt der 11,23 oder der 11,25 dann die 11,27 zu wählen, es fehlt ja dann irgendwo ein Zwischenschritt. Ich glaube, wenn man das bei einem Teamwettbewerb oder so, kann das vielleicht bemerkbar in Anführungszeichen sein. Aber ne, bei so einer Ötztaler-Geschichte oder so, weiß ich nicht, ob das überhaupt so auffallen würde. Und ich glaube, dass man mit der 11,27 beim Ötztaler dann schon ganz gut zurechtkommen würdest. Und es kann ja auch sein, ich würde natürlich vorher versuchen mal, vielleicht reicht auch eine 11,25, klar. Aber du hast ja jetzt alle Möglichkeiten erstmal. Ne? Das ist ja das Gute.
Genau, ich habe auch wirklich relativ ich glaube, ich habe drei verschiedene Elffach-Kombinationen an Ritzeln sowieso da. Zwei oder drei verschiedene. Und da kann ich auch einfach jetzt mal wirklich ein bisschen probieren. Und vielleicht muss ich auch einfach mal, wenn das Wetter besser ist, an einem Berg irgendwie ein paar Referenztests machen und mal wirklich konkret vergleichen, wie sich das auswirkt. Mal schauen.
Also ich komme ja im Moment aus der anderen Richtung, dass ich sage, bei mir haben sich ja die kleinen Gänge verabschiedet sozusagen. Also die 30, keine Ahnung, was die, die jetzt nicht mehr vorhanden sind, die 30, 27, 30, 25 wahrscheinlich. Und bis jetzt merke ich gar nicht so einen großen Unterschied, beziehungsweise dass das Schaltverhalten und so grundsätzlich das Verhalten der Gruppe ein anderes ist und ein besseres und ein angenehmeres ist. Bei mir sind ja sozusagen kleine Gänge weggefallen, während bei dir die großen, dicken Gänge weggefallen sind.
Ne, ich habe einfach gemerkt, durch mein Spinning habe ich doch, was die Trittfrequenz betrifft, ich sag mal, sicherlich im Schnitt Spinning-Einheiten und Einheiten draußen eine Differenz von vielleicht 15 Umdrehungen. Mhm. Also ich habe auf dem Spinningrad einfach 15 Umdrehungen
schneller?
Mehr, genau. Und will eigentlich das ganz gern nach draußen auch transformieren. Und deswegen überlege ich halt sozusagen dann eben wirklich also mit der Kompaktkurbel das Problem vielleicht zu lösen und so grundsätzlich eine höhere Trittfrequenz mir wieder anzugewöhnen. Denn ich glaube schon, also klar, wenn du Standard fährst, ich glaube, ich habe schon eher mehr. Also eher ruhiger getreten, aber mit mehr Kraft.
Mhm. Ich glaube, das tut dir gut. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dir das gut tut und dass du dadurch an Geschwindigkeit zunehmen wirst, vor allen Dingen auf die Länge der Strecke hin gesehen. Punkt A. Und Punkt B noch Anmerkung zum Thema ovale Kurbeln. Und jetzt, wenn du ein Problem am Computer hast, ne, änderst du direkt zwei Einstellungen? Machst du A und B anders oder machst du erst A anders, guckst, was passiert, machst dann B anders, guckst, was dann passiert und machst dann A und B anders?
Ja? Ganz einfach gefragt. Machst du einen Henkel dran und schmeißt das Ding weg. Hm? Und fang ganz neu an. Nee, du hast natürlich recht, also ganz klar.
Ja, das wollte ich nur hören. Können wir abbrechen, den Punkt dann jetzt. Bitte.
man ändert immer nur einen Faktor und
Aha.
Aber ich sag mal, ich habe das
Thema Urban
noch nicht ganz beiseite gelegt. Hab grundsätzlich Lust, vom Pimpen her wäre das am TT-Bike, also an der Zeitfahrmaschine, am sinnvollsten, oder nicht am sinnvollsten, also am durchführbarsten. Mir da quasi paar große ovale Rotorkettenblätter zu holen, die aber auch mal lockere 180 Euro kosten. Das Problem ist, aber das werde ich wahrscheinlich auch erst übers Testen rausbekommen, wie sinnvoll das ist, eigentlich zwei Systeme parallel zu fahren. Also am Rennrad Standard normal zu fahren, Rundkettenblatt und vielleicht am Zeitfahrrad ein ovales zu fahren. Also ob quasi das wirklich so viel Sinn macht, zwei verschiedene Systeme zu machen. Ich würde spontan sagen, es macht wenig Sinn. Aber irgendwie reizt es mich doch irgendwie so. Die Neugierde ist da. Also die Neugierde ist nach wie vor da, oval auch mal zu fahren. Aber praktisch lässt sich jetzt an der neuen Kompaktkurbel eben meiner Meinung nach noch nicht umsetzen.
Ja, und das ist ja eh eine schwachsinnige Idee.
Nee, ich finde also, nee,
wirklich nicht. Ja, das ist natürlich provokant, meine These in der Hinsicht, aber ich glaube ja nach wie vor. Ich sag ja, wenn die Leute, die ihr Geld damit verdienen würden, wenn es einen Vorteil bringen würde, würden die als Erste alle darauf setzen. Und solange die es nicht machen, weiß ich nicht, ob da nicht viel Voodoo hintersteckt.
Ah, das Fass machen wir jetzt nicht nochmal auf.
Nee, das machen wir wieder auf,
wenn du
das
Ding.
Nee, das machen wir mal auf, wenn du eingesehen hast, dass die 150 Euro in den Sand gesetzt sind und du die besser für Zigaretten und Alkohol ausgegeben hättest.
Die stecke ich lieber in Scheibenrad.
Das ist wiederum ganz was anderes und vernünftig. Und bevor du die da reinsteckst, Nee, finde ich auch keine Überleitung. Überleitungsabbruch. Shopping, Produkttesting, Christian Teil 2. Es geht um ein Langarm-Trikot, was ich freundlicherweise bekommen habe. Und da möchte ich jetzt einen Schritt zurück tun erstmal. Als du in Italien warst, ja, ich binde dich jetzt ein in diesen Test, wie du siehst. Da habt ihr doch auch diese eine Fabrik besucht. Und du hast hinterher, meintest du, hast du so gesagt, da wird eh für alle produziert. Da machen eh alle ihre Sachen. Und ob die Wolle jetzt auf die Maschine A geht oder auf die Maschine B, am Ende kommt's eh fast alles aus derselben Fabrik. Und ob da jetzt Rafa draufsteht oder was hattest du noch für Firmen irgendwie? Der Unterschied ist gar nicht so groß. Erinnere ich das richtig?
Ja.
Und ein Hörer hatte mal angefragt, hör mal, kennst du eigentlich die Klamotten hier von dort und dort? Relativ günstig, relativ gut. Und da dachte ich, ach, fragst du mal an. Und die haben dann ein Trikot sozusagen geschickt. Und das habe ich jetzt ausprobiert. Und ich glaube, wir können dieses Trikot relativ kurz besprechen, weil es ist ein echt, wie heißt dieses Material, so Sportswolle? Ja, also so ein Wolltrikot, wie man es halt auch zugegebenermaßen derzeit am meisten von Rafa kennt. Die Firma ist Torm. T-O-R-M. www.torm.cc. Und ich glaube, man wird relativ schnell auf den Trichter kommen oder sich oder sie werden sehr oft den Vorwurf, wie sagt man, ihnen wird sehr oft vorgeworfen, dass sie im Prinzip nur eine Rafa-Kopiergeschichte sind. Ja, also wenn du, wenn man sich das anschaut, kann man schon sehr oft einfach, kommt man nicht umhin, diesen Gedanken zu haben.
Wobei sie nicht die aktuelle...
Nee. Nein, zum Glück nein. Also die aktuellen Rafa-Sachen, vor allen Dingen aus dem Bereich Pro, sind da doch optisch ein wenig weniger klassisch, um es mal so auszudrücken. Wobei ich das Konzept des Baselayers, des neuen Rafa-Baselayers mit einem Softshell-Material vorne, sehr, sehr interessant finde. Also muss man mal ausprobieren. Bin da noch nicht so, dass ich jubeln, schrei, hurra, da hat die Welt drauf gewartet. Aber ich finde es auch nicht uninteressant. Aber das Fass Rafa machen wir vielleicht auch nochmal an anderer Stelle auf. Torm hat zumindest schon mal Ärger von Rafa bekommen, so nach dem Motto, ihr kopiert uns zu sehr und ne, dann musste eine Produktion, glaube ich, eingestampft werden. Hin oder her.
Wo kommen die her? Was kann ich
nachfragen? England, oder? Nee, aus Nordengland. Auch eine englische Firma.
Und die haben aber Buchstaben in ihrem.
Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Muss ich gestehen. Also ich habe stand mit dem mit einem von den beiden Herren, die andersrum vielleicht noch kurz erzählt, es ist ein Fahrradladen, also so eine Werkstatt. Das sind zwei Schrauber, die dann wohl irgendwann auch die Idee hatten, okay, wir machen eine Klamottenlinie und machen relativ wenig Sachen, also so 1, 2, 3, 4 verschiedene Trikots, ein Baselayer und das war's dann auch schon. Ne? Und die sagen sich lieber weniger Sachen und gut machen. Und vor allen Dingen, das muss man wirklich jetzt mal ganz dezidiert sagen, sie sind bei sehr guter Qualität oder bei nahe, ich will nicht sagen, es gibt so Sachen, die ich an Rafa immer noch ganz sehr, sehr gerne mag und sehr, sehr gut finde. Und es gibt aber auch Sachen, also und dafür bezahlt man aber auch einen Preis. Und das sind so Details und dazu gehört auch so eine Art der Reparaturservice von Rafa und, also alles das, was die meisten von uns ja schon kennen, als positive Aspekte von denen. Und was bei Torm ich ganz nett finde, also zum einen ist der Preis sehr, sehr ansprechend. Ja, also für ein Langarm-Trikot aus Sportswolle, ein Preis von, ich glaube, 60 Pfund aufzurufen, ist schon eine Hausnummer. Also das ist halt im Vergleich zu wahrscheinlich dem Doppelten bei Rafa. Das ist schon ein fairer Preis und das ist ein gutes Angebot. Und dafür ist es von den von der Qualität her auch ein hochqualitatives Produkt. Ja, ich hatte es jetzt schon mehrfach an. Ich bin mit einem guten Baselayer da bei 10 Grad absolut ausreichend versorgt gewesen. Angenehm zu tragen. Es hat was dir, glaube ich, gefallen würde. Du bist ja ein großer. Für dich ist ja immer ganz wichtig, dass du hinten eine Trikottasche mit Reißverschluss hast. Die haben sogar zwei davon. Ja, und da habe ich sofort an dich gedacht, als ich das gesehen habe. Und was mir auch noch, also ich mag auch muss ich zugeben, so ein bisschen den, wie soll man sagen? Ja, den, nicht die Geschichte drumherum, das wäre jetzt schon zu hoch gehängt, aber weißt du, als ich angefragt habe oder als ich im E-Mail-Kontakt war, wurde halt mit der Größe noch hin und her und wurde gesagt, nee, nimm lieber die Größe, und es hatte alles so eine gewisse persönliche Note. Und wenn du etwas geschickt bekommst, ist noch eine handschriftliche Notiz dabei mit Hi Christian und hier bla 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 und so, weißt du, dass es einfach handschriftlich ist. Und es wurde hinterher nochmal nachgefragt und ich habe dann auch nochmal per E-Mail Sachen nachgefragt und so zum zur Produktion und warum es manche Sachen nicht gibt und so weiter. Und das hatte alles eine sehr persönliche und sehr, wie soll man sagen, freundliche. Und ich glaube, man merkt einfach, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber mir geht das oft so, wenn du das Gefühl hast, dass die Leute auch den Radsport lieben und irgendwie da so mit Herzblut bei sind. Und das Gefühl hatte ich jetzt bei Tom definitiv. Auch so die Art und Weise, wie da miteinander gesprochen wurde und so weiter. Das gefiel mir sehr, sehr gut. Also ich würde sehr, sehr gerne mal in England dort vorbeifahren, wenn ich dort wäre. Du bist doch nächstes Jahr wieder. Nee, wann? Ist 2017 London? Ja, dann fahr doch da mal vorbei.
Aber haben die selber, hast du mit denen telefoniert oder gemailt?
Okay, das ging via E-Mail.
Ja, weil mich würde mal interessieren, ob die sagen Turm oder Term. Also es ist ja, in Skandinavien ist das O, das durchgestrichene O, ein Ö. Mhm. So dass man es eigentlich, ich würde das jetzt sozusagen, wenn es eine skandinavische Firma wäre, würde ich das jetzt Term nennen.
Werde ich definitiv mal anfragen. Also
aber das sind ja auch nur Details.
Ja, aber es gab auch irgendwo, habe ich die Geschichte gelesen, warum es den Namen so gab. Habe sie aber wieder vergessen. Aber es gibt auch so ein paar Videos und auf der Seite und vielleicht wird es ja irgendwo der Name dann mal erwähnt. Kann auch durchaus sein. Also ich würde sagen, wer sich für so ein bisschen ist das schon Retro-Style oder klassischer Style? Wie würdest du es nennen?
Hat schon sowas Retro-mäßiges.
Ja, so retro, klassisch, so in diese Richtung gehend, interessiert, relativ einfarbig, nicht so bunt und nicht so das Mappai-Trikot, sondern eher das Unifarbene. Wie gesagt, ich hatte es jetzt mehrere Touren schon an. Wie es jetzt nach 20 Wäschen aussieht, kann ich noch nicht sagen. Aber bis dato kann ich wirklich nur Positives berichten. Nette, freundliche Menschen, was ich auch immer sehr wichtig finde, was mir auch immer an Servo Rosso gefallen hat, dass man da mit den Chef noch persönlich Kontakt haben kann und wenn man mal was anfragt und so weiter. Also für Tom Daumen hoch. Schaut da einfach mal rein. Also ist jetzt nicht so, dass wir davon irgendwie groß profitieren würden, wenn ihr was kauft, aber wenn ihr vielleicht auf solche Styles steht, dann wäre das vielleicht eine Adresse, um mal hinzuschauen. Gibt auch Rot für dich, sehe ich gerade.
Mir fällt gerade ein, ich muss ja noch was abholen bei meinem Bike-Dealer. Fällt mir jetzt gerade so ein, als du von Rutsch warst.
Ja, Tom macht das Gedächtnis frisch.
Aber ist es jetzt recht dick oder, also ist es was für ein Winter oder ist es?
Es ist für mich so das perfekte Übergangstrikot. Also das ist so für die Zeit, also ich bin jetzt bei 10 Grad ungefähr. Bin ich mit einem guten Baselayer langarm Baselayer drunter und dem Trikot ausgekommen, obwohl ich eigentlich sonst und vielleicht noch eine Windweste drüber, wobei ich sonst ja eher so der Typ bin, der schnell friert. Und ich bin auch zuletzt bei, ich schätze jetzt mal so 7 Grad, ja, sagen wir zwischen 5 und 7 Grad, bin ich mit einem einfachen normalen Sportswolle-Trikot und dem Langarm-Trikot drüber gefahren. Das war völlig ausreichend. Also ich war selber überrascht. Es kann auch an dem Baselayer gelegen haben, der sehr gut ist, über den wir an anderer Stelle mal sprechen werden. Aber es ist aber auch so vom Schnitt her, also es ist sehr, sehr, für mich sehr körperbetont geschnitten, um es mal so auszudrücken. Und es passt auch sehr, sehr gut dann ich habe ja nur eine relativ einfache Softshell-Jacke. Da passt es auch sehr gut drunter. Und damit war ich dann echt, also mit diesem Trikot und einer Softshell bin ich diesen Winter bisher, habe ich nicht einmal richtig gefroren. Ja, und ich glaube, für so Leute wie dich, die noch weniger schnell frieren, die noch Hitze, Kälte unempfindlicher sind, würde man damit noch auf kältere Temperaturen runterkommen. Es hat aber keine irgendwie Membranfläche vorne oder so etwas. Es ist ein einfaches Sportswoll-Langarm-Trikot. Aha, aha. Und in der Hinsicht.
Aber einfach ein bisschen wärmer als jetzt ein kurz. Also ist es schon dicker oder ist es eigentlich nur ein kurzes mit
ja, Armlingen? Das ist schwer zu sagen. Also ich hab's mal. Man kann es ja eigentlich daran festmachen, so ein bisschen wie schwer ein Garn auch ist. Ja, also je schwerer ein Garn, je enger gewebt und je schwerer alles ist, umso wärmender ist es ja in der Regel. Zumindest wenn man von Sportwolle spricht. Und wenn ich so vom Gewicht her verglichen habe, ist es ein bisschen leichter als das Rafa-Trikot, was ich habe, zum Beispiel das Langarm-Trikot, das klassische Langarm-Trikot, was man von denen haben kann. Was aber jetzt auch vielleicht daran liegen kann, dass der Reißverschluss nicht ganz so schwer ist und vielleicht hinten in der Tasche weniger eingenäht und. Also es ist ein bisschen leichter als das. Aber ich glaube, du kannst es dir, es ist schon wärmer als jetzt so ein ganz normales Polyester-Kurzarm-Trikot. Und Polyester oder was ist das für ein Material, was man sonst hat? Dieses Nylon, Polyester, keine Ahnung. Es ist kein Wintertrikot. Es ist so ein Übergangszeit-Trikot, wo ich halt komischerweise auch sehr lange diesen Winter mit klarkomme. Also so für 10 Grad, 10 bis 5 Grad würde ich es empfehlen, mit einem guten langen Base-Layer drunter.
Shoppen kann man das nur bei denen direkt oder gibt's?
Genau, ganz genau. Also ich habe es bis jetzt nirgendwo irgendwo in einem Shop gesehen. Ich glaube, das kann man auch nur von denen beziehen. Und man bekommt auch dann ab und zu mal, als ich angefragt habe, hieß es, nee, also gerade kein Star, kommt erst wieder. Und wenn man denen via Twitter folgt, heißt dann auch, ja, die und die wieder in Stock und so. Also das ist jetzt ein bisschen, das ist halt auch eher so eine kleine Geschichte, glaube ich. Ich weiß nicht, wie viel die verkaufen und wie viel die irgendwie unters Volk bringen. Aber das, was sie machen, machen sie gut und freundliche Interaktion. Ich glaube, da passiert es vielleicht eher mal, dass etwas ausverkauft ist. Aber die produzieren auch alles in Europa zum Beispiel. Also ich finde es so angenehm freundlich. Ja. Mhm. Also wenn du mal irgendwie, vielleicht schicke ich dir einfach an, meinst du es dir wahrscheinlich ein bisschen zu groß, ne?
Vermute ich. Ey. Du kannst damit nach Berlin bringen.
Ja, das habe ich mir gerade auch überlegt. Wollte ich dich mit überraschen, aber jetzt halt nicht. Ich habe noch einen anderen.
Ich überrasche.
Ich habe, jetzt machen wir mal den Test. Ich habe nämlich auch noch etwas, was mir viel zu groß, was heißt viel zu groß, aber ordentlich zu groß ist. Und wenn der Chris, wir testen jetzt mal den Chris, ob der überhaupt unseren Velo-Snack auch hört. Wenn der Chris das hier hört und mich darauf anspricht, dann werde ich ihm das nach Berlin mitbringen. Und dann bekommt er ein schönes, tolles Geschenk. Wärst du größer als ich, dann würdest du es bekommen. Aber da du weniger groß bist als ich, kriegst du es halt nicht. So.
Ja. Aber das Thema Passform ist ein gutes Thema.
Passform? Denn, ja, genau. ich hätte eine andere Überleitung gehabt. Du hast mir kaputt gemacht. Du hast mir meine Überleitung kaputt gemacht. Ja, weil nämlich das Trikot passt nämlich wunderbar unter meine Softshell-Jacke, habe ich ja eben schon erwähnt, von Mavic. Die ich immer noch für im Preis-Leistungs-Verhältnis fast das Tollste halte, was ich irgendwie jemals gekauft habe, weil die kostete irgendwie 60 Euro und für 60 Euro eine Softshell, die einigermaßen gut funktioniert, habe ich danach nicht mehr gesehen. Was hast du denn gezahlt, lieber Markus, für deine Softshell?
Moment, lass mich mal hier in meinen Kunden belegen.
Das geht ja
auch. Ich habe bezahlt 67,50.
Ach Quatsch. Das ist ja nicht unschlagbar.
Deswegen habe ich es auch mitgenommen.
Ja.
Wie gesagt, ich war gerade in Deutschland, in Leipzig, und da gibt es Zweiradstadler, die ja so mehrere Filialen in ganz Deutschland haben. Und ich finde Stadler, also Zweiradstadler vom Sortiment her immer. Tja, wie soll man das sagen? Sehr breit gefächert. Also die haben ja auch einfach mal ein paar Obermeier dastehen, die du kaufen kannst. Gleichzeitig haben die aber auch irgendwie das 300-Euro-Fahrrad für die Großmutter oder so. Also es ist ein sehr, sehr breites Sortiment, aber das ist eben doch das Schöne. Also in Leipzig fällt mir zum Beispiel kaum ein Laden ein. Ich habe es schon mal erwähnt, wo ich in den Laden gehen kann und mir eine Campagnolo-Umwerfer oder irgendwie eine Rekord-Schaltwerk holen kann. Das liegt dann halt da und das haben die da und auch zu erstaunlich guten Preisen. Und durch diese Breite gibt es auch immer irgendwas, was ich dann doch mitnehme. Und die haben eben ziemlich viel Schuhe und Klamotten und so. und war jetzt halt mal wieder da und habe mir von Mavic die Mavic Vision Jacket in Orange mitgenommen. Das Ganze ist ja auch so eine Art Softshell, oder ist ja Softshell, angeraut, also was für den Winter und ja, wasserabweisend. Also da, das perlt ab und kommt derzeit noch nichts durch. Eine relativ simple Jacke, aber die eben so eine Reflexfunktion hat. Also das ist so für mich so der Punkt gewesen, wo ich dachte, ich habe hier eine, ich glaube, es ist sogar auch eine Mavic-Jacke. Ist eine Windstopper-Jacke habe ich. Die habe ich mal vor ein paar Jahren von meinem alten Arbeitgeber hier in Norwegen als Abschiedsgeschenk bekommen. Und die habe ich jetzt quasi so ein bisschen ersetzt durch diese neue Mavic Vision Jacke, die ich glaube gar nicht mehr im Programm ist, sondern das Ganze war ein Restbestand. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, ob es da jetzt ein Nachfolgemodell schon gibt oder ob das erst im nächsten, der nächsten Wintersaison kommt, weil es ist ein klassisches Modell oder durch die Reflex, also es hat, ist orange und es hat aber auch so Reflexstreifen.
Also es sieht so echt scheiße aus, das muss man mal sagen.
Scheiße aus. Genau, und sozusagen diese Funktion, gerade eben, man fährt früh oder abends vielleicht noch im Dunkeln oder kommt ins Dunkle und dabei aber eben ein Oberteil zu haben, was gerade jetzt in der Übergangszeit warm ist, wo man also nicht irgendwie eine dicke Jacke braucht, sondern damit zurechtkommt. Und was auch der Unterschied zu meiner Windstopper-Jacke, die ich habe, eben sehr sportlich geschnitten ist. Da ist mir nochmal aufgefallen, dieser Mavic-Schnitt. Also du stehst da so ein bisschen drauf, oder?
Mavic, es gibt von Mavic bisher einen Artikel, wo ich enttäuscht gewesen bin. Ansonsten komme ich mit Mavic-Sachen, egal was ich bisher benutzt habe, einfach top zurecht. Also ich weiß nicht, vielleicht, ich glaube aber auch, ich bin so ein Max Mustermann. Weil bis jetzt Helme, Schuhe, alles, also jetzt Mavic unabhängig, bis jetzt habe ich fast alle Sachen, die ich in irgendeiner Form am Körper hatte, haben einigermaßen gepasst. Und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das ist ein Glücksfall. Also ich bin da auch sehr dankbar dafür. Aber ich kann da nicht überklagen. Du hattest, ich erinnere mich, als wir hier saßen, hattest du schon gesagt, na, ich weiß nicht. Also so richtig zufrieden warst du mit dieser anderen Jacke nicht.
Genau. Also ich hatte ja, als wir uns gesehen haben, hatte ich ja so ein paar Muster mit zum Anprobieren, die ich ja alle zurückgeschickt habe, weil einfach, ich habe nichts behalten davon. Und jetzt im Laden ist eben das Schöne, wenn du in den Laden gehst, kannst du einfach Sachen ausprobieren und Zweiradstartler, die haben einfach extrem viel dahängen von ganz verschiedenen Herstellern, also alles Mögliche. Und ich musste an dich denken, als ich diese Mavic-Jacke anhatte und dachte mir, wie kriegt das Christian hin, dass der mit dieser Jacke oder mit dieser Schnittform, mit dieser Passform so zufrieden ist? Bei mir ist das Problem, dass das so am Oberkörper übelst, ich will nicht sagen spannend, aber sportlich geschnitten ist und an den Ärmeln, an den Armen übelst irgendwie, also relativ weit und flatterig ist.
Du hast halt so Spaghetti-Arme, während ich doch eher der muskulöse Hafenarbeiter bin.
In welcher Jacke, in welcher Größe kaufst du deine Jacke?
Müsste ich jetzt aufstehen und nachgucken. Ich glaube, warte mal, unterhalte mal, ich gehe mal gucken.
Also ich habe mir den M geholt und also finde es am Oberkörper, ich will nicht sagen zu eng, da hätte ich sie nicht genommen, aber ja, so viel kann man nicht runterziehen, aber ich finde die halt an den Ärmeln halt nach wie vor ein bisschen zu flatterig. Da könnten sie auch ein bisschen weniger Stoff verwenden.
Also ich habe mal, ich habe mal reingeguckt ins Schildchen. Also hier sind jetzt drei Größenangaben. Und zwar Japan. Ich bin Japaner mit der Größe X0. Ich bin International XL und ich bin Deutschland L. Also ich habe die deutsche Größe L. Ich gucke jetzt mal zum Vergleich, ne? Also Referenzwert. Ich habe auch noch eine VD-Jacke, die hatte ich heute an, die hatte ich da drüber an, so eine Regenjacke einfach nur. Die habe ich in 54 XL. Okay, die habe ich aber auch noch da drüber getragen, ne? Weil so Regenjacke nimmt man ja eh immer ein bisschen größer. Ja, und ich komme mit meinem 1,84 schlank und sportlich mit einer L-Jacke gut zurecht. Ich weiß ja nicht, was du hast.
Ich habe eine M.
Ja, das macht ja dann auch Sinn, ne? Also, keine Ahnung. Also, ich weiß auch nicht. Vielleicht sind sie, ich kenne mich bei Klamotten, ich will nicht sagen gut aus, aber ich habe zumindest schon mal viel angehabt, auch von anderen Firmen. Ich glaube, es liegt, ich habe auch einen, wenn wir es bei Zeiten besprechen, zuletzt ein Kleidungsstück gehabt, was mir überhaupt nicht passte. Aber so gar nicht. Deswegen kann ich das mit dem Schnitt, dass ein Schnitt nicht gut ist, sehr gut nachvollziehen. Aber es gibt halt so Sachen, die werden halt, wenn die nach oben hin größer wären, ja, die wachsen ja nicht ne, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Specialized, ja, die bieten ja ihre neuen Fahrräder, das Tarmac und ich glaube auch das Allee, promoten die so ein bisschen mit nach dem Motto, jede Größe ist eigen aufgebaut, also die Rahmengeometrie ist auf jede Größe angepasst. Ich kann mir halt vielleicht vorstellen, dass es bei Mavic der Schnitt sozusagen für eine Größe gemacht ist, jetzt vielleicht L oder M oder. Und dann nach oben und unten einfach nur weiter und größer gemacht wird und ich einfach durch Zufall in diese L-Sache reinpasse. Ich hatte von Mavic noch nichts, was mir nicht gepasst hat.
Ja, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass es jetzt extrem ist und es hat natürlich auch den Vorteil, dass es so eine gewisse Bequemlichkeit mit sich bringt. Also wenn man jetzt ein bisschen mehr Luft an den Armen hat und gerade so im Schulterbereich vielleicht oder ja. Aber ich fand das halt, ich finde das wirklich so ein Kontrast zwischen wie es am Oberkörper passt und wie es am Arm ist. Aber nochmal, das muss jeder für sich entscheiden, ob die Passform, ob die Schnittform das ist, was einem passt. Aber ich war jetzt unterwegs mit der Jacke, zum Beispiel heute, und war angenehm warm. Also obenrum konnte ich mich überhaupt nicht beschweren. Hatte einen langen Base-Layer drunter, ein kurzes Shirt und quasi diese Jacke, also die drei Schichten. Und das bei 0 Grad und Regen war völlig ausreichend. War ich sehr überrascht, hat mir gut gefallen. Und ich finde gerade auch diese Reflexe, also diese eingebauten Reflexstreifen, sehr, sehr angenehm. Mhm. Klar. Das Orange ist so eine Geschmackssache, finde ich aber irgendwie immer noch besser als Gelb. Und es ist, also für mich persönlich geht das Sicherheit einfach vor. Also es ist so eine Sache. Ich würde damit jetzt vielleicht auch nicht unbedingt tagsüber rumfahren. Aber so in der Dämmerung oder also frühen Abends ist das auf jeden Fall ein klarer Vorteil und man wird deutlich besser gesehen. Was mir sehr gut gefallen hat an der Jacke im Übrigen, an der Schnittform ist, die Ärmel vorne, also wenn das Bündchen kommt, was dann so meistens ja auf Handgelenkhöhe ist oder endet, dass das sehr lang geschnitten ist oder sehr lang ist, sodass man da auch seine Handschuhe noch drüber machen kann, weil genau diese Übergänge ist immer das Problem. Haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Und hier sind die Bündchen sehr lang geschnitten, die also auf die Handfläche quasi draufragen und gefällt mir gut.
Das kann ich auch von meiner bestätigen, dass diese Bündchen sehr, sehr lang sind. Ich habe jetzt gerade mal kurz nachgeschaut, so die Mavic geht in der Hinsicht, also die haben mit der Farbgebung schon immer so ein bisschen auch, die haben verschiedene Linien, ja. Also es gibt jetzt zum Beispiel diese High-End, wo jetzt dann auch mal ein Langarm-Trikot 170 Euro UVP kostet. Das ist halt alles schwarz-gelb, also dieses typische Mavic-Farben, diese CRX Ultimate-Reihe nennt sich das. Dann gibt's diese Cosmic Pro, die wird zum Beispiel im kommenden Jahr vorwiegend schwarz und weiß sein. Also dass du jetzt da was Oranges abgegriffen hast oder sozusagen bekommen hast. Ich glaube, in den kommenden Saisons die Hawk AC, also Horse-Kategorie-Reihe, relativ bunt. Die Espoir-Reihe, das ist ja sozusagen das untere Ende der Skala. Schwarz und Rot, wobei noch nicht alles raus ist, glaube ich. Also, wie gesagt, also Mavic, ich komme mit den Klamotten immer sehr gut recht. Ich komme mit den Schuhen sehr gut zurecht und kann man echt. Also ich finde vom Preis-Leistungs-Verhältnis her ist das durchaus eine Sache, die man beachten kann. Ich glaube, die haben damals sehr viel von Adidas auch gekauft. Also die Klamottenlinie von Adidas, die Schuhe wurden ursprünglich von Adidas, glaube ich, produziert und dann übernommen worden. Aber so ganz genau kenne ich mich da auch nicht aus, muss ich gestehen. Axiom, so die jetzige Einsteigerserie, Auch Weste, Trikot. Ich habe eine Mavic-Hose, mit der ich gut zurechtkomme. Also hättest du mich gefragt, soll ich die kaufen, meinst du, die 60 Euro soll ich dafür ausgeben, hätte ich mit Sicherheit ja gesagt. Das kannst du mir glauben.
Ja, und das ist, ich finde mal, ich kaufe gern so antizyklisch. Also jetzt ist so eher, es geht im Sommer zu und dann kaufe ich eben eher so Winter und im Schluss, im Sommerschluss kaufe Winter Sachen und
ja, die Reflekt- werden ja nicht schlecht.
Genau, kann man ja nächsten, also ist ja überhaupt kein Akt.
Ja,
Und man kann eben doch hier und da ganz gutes Schnäppchen machen.
Ja, also das kann man nicht verleugnen, dass das möglich ist. Und die Lager, das hat auch immer ein bisschen was, glaube ich, damit zu tun, wie der Winter war. Also der Winter war jetzt nicht über längere Strecken richtig knackig kalt. Und ich kann mir gut vorstellen, also jetzt so langsam sind die Lager dann noch leer bei den Händlern. Aber dass man noch so das ein oder andere, es hängt natürlich auch immer von den Größen ab, ne? Also so die Randgrößen sind natürlich immer leichter zu bekommen als die gängigen Modelle in S und M und L vielleicht noch. Da haben wir ja den Vorteil, wenn man nicht ganz so, wie soll man sagen, durchschnittlich ist, dass man da ganz gut zurechtkommt. So, was haben wir noch auf der Liste? Machen wir noch einen Punkt vielleicht? Hast du noch einen Punkt? Oder wie viel Uhr haben wir denn?
Nee, was mir einfällt ist, ich habe ja noch Schuhe bestellt. Die muss ich mal bei meinem Radhändler abholen. Die sind jetzt auch gekommen.
Ja, komm, dann lass uns doch die Schuhe besprechen und dann.
Nee, die besprechen wir nicht. Die besprechen wir das nächste Mal.
Okay.
Wenn ich die dann habe.
Aber ich will wissen, welche sind.
Custom. Also nicht jetzt von der Passform her, sondern vom Design her. Und zwar vom Radclub. Und das ist so ein Resultat aus der Italien-Geschichte im Herbst, wo wir ja mit einem Radclub in Italien waren.
Okay.
Und bei Moa Sports eine Führung. Also Moa Sports ist quasi die Firma, die hinter verschiedenen Labels steht. Und die machen zum Beispiel auch Custom-Schuhe. Also Moa Sports produziert zum Beispiel als Lizenz für Bianchi, die Bianchi Milano Serie, Klamottenserie. Oder als wir dort zur Führung waren, die hatten, also ich würde jetzt sagen, vielleicht 10 Profiteams, wo sie dort gerade für die 2015er Saison die Klamotten herstellten. Rafa wurde dort produziert. Also die produzieren quasi für ganz viele Hersteller. Mhm. Und genau. Und die machen auch Schuhe, kann man also quasi selbst designen lassen. Mhm. Oder selbst designen und produzieren die dann. Und da habe ich mir für meinen in Rot quasi ein paar Schuhe bestellt, hatte ich auch anprobiert. Machten erstmal einen guten Eindruck und die kann ich jetzt abholen, die sind fertig. Bin ich gespannt.
Also Schuhe ist ja aber meistens auch nochmal so ein ganz spezielles Thema. Also in Bezug auf Größe, Passform und. Ich glaube, es gibt wenig Sachen im Bereich Kleidung, wo ich mehr Schiss hätte, es so auf Verdacht zu kaufen.
Wir haben das ja dann quasi hier in Norwegen bestellt und hatten da ein Set Schuhe von denen bekommen zum Anprobieren.
Mhm.
Also, ich bin nicht damit gefahren.
Ja,
ich habe die nicht 2 Stunden am Fuß gehabt, aber ich war im Laden. Also, das macht dann meist unser örtlicher Bike-Dealer, der so die Lagerung und die Abwicklung und dann holen wir es bei denen ab und so, dass das alles managt. Oder übernimmt und dort saß ich dann quasi und konnte mal die verschiedenen Schuhe zumindest ausprobieren und hoffe, dass ich mit der Größe ganz gut klar liege.
Produzieren die auch dann in Lizenz, also produzieren die jetzt auch schon für andere Firmen dann Schuhe? Weißt du das? Hätte mich jetzt mal.
Das machte mir nicht so einen Eindruck. Ich glaube, dieses Schuhsegment war relativ neu.
Ah, okay. Seid ihr jetzt Beta-Tester?
Ja, ich hoffe nicht.
Hey, muss ja nicht schlecht sein. Also, das muss ja nichts Schlechtes heißen. Ich bin gespannt. Also, und die sind jetzt rot, ja?
Genau. Rote Schuhe. Passen auch dann zu meinem roten Fahrrad.
Aber das kann ja, ich hatte zuletzt die Diskussion mit einem Kunden, der sich rote Bremsen kaufte für sein rotes Rad. Und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, kann gut gehen, muss nicht gut gehen. Und die Bremsen kamen danach zurück, weil das Rot passte nicht zu dem Rot. Was machen wir denn jetzt, wenn die roten Schuhe nicht zu dem roten Rahmen passen? Belgian Booties kaufen.
Hast du die, benutzt du die noch?
Ja, die benutze ich dann natürlich nur, wenn die Straße nicht nass ist. Sonst dann würde ich die, also die sind jetzt nichts für Temperaturen unter 10 Grad bei mir. Dafür sind meine Füßchen ja zu empfindlich. Aber ansonsten werde ich die mit großer Freude anziehen. Da bin ich jetzt schon, da freue ich mich jetzt schon drauf. Liegen schon im Keller an der Stelle, wo meine Schuhe stehen und warten schon drauf.
Ah.
Nach wie vor eine Anschaffung, die ich albern finde, aber auch wunderschön.
Naja, aber so alberne Anschaffung brauchen wir auch ab und zu, oder?
Ja, und davon haben wir ja noch einige im Köcher, von denen wir in den nächsten Wochen und Monaten erzählen können. Also ich habe echt schon, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Sachen dazukommen, als dass wir abarbeiten. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen sklavischer mit uns selber sein und dann an uns arbeiten.
Was ist bei dir so das Nächste, was hinzukommt?
Was ich kaufen werde, ich muss und kann im Moment überhaupt nichts kaufen. Also ich möchte sehr, sehr gerne, ich glaube im Moment, ich habe mir vorgenommen, so Haushaltssperre bis zur Geburt, so ein bisschen.
Zum Monatsende.
Ja. Nee, aber bis zur Geburt, bis da alles angeschafft ist oder bis alles da ist, brauche ich nichts. Ich habe einen schönen kleinen Rucksack noch mir gekauft, jetzt vor kurzem von der netten Firma Deuter, weil ich mir einfach mal einen Rucksack kaufen musste, so für den täglichen Betrieb. Und
welchen hast du denn da geholt?
Ein K-Fahrrad-Rucksack. Ach Gottchen, was heißt das?
Machen wir in der nächsten Sendung.
Ja, der ist auch gar nicht so erwähnenswert. Also dafür habe ich viele interessantere Sachen, über die ich sprechen muss, als über den Rucksack.
Wir können das mal machen das nächste Mal.
Machen wir eine Rucksacksendung.
Ja, und dann habe auch noch Taschen und so.
Ja, pass auf, wir machen jetzt eine Rucksacksendung und dann machen wir eine Lichtsendung. Und dann machen wir eine Brillensendung. Und dann machen wir eine Klamottensendung.
Und
bis zum nächsten Mal haben wir das
alles. Machen wir noch die 100. Sendung.
Ja, und bis dahin haben wir das eh alles vergessen und schmeißen es über den Haufen und reden über, was wir wollen. Wie es immer so ist. Also, wir halten jetzt hier in Öffentlichkeit fest. Rucksack, Taschen.
Taschen, Rucksack, das machen wir das nächste Mal. Ja, ich finde Deuter nämlich auch eine gute, also schöne Rucksackfirma, wobei ich den geilsten Rucksack. So Kombi-Rucksack laufen, also gerade laufen, Radfahren, mal von Salomon hatte, der aber von der Verarbeitung her beschissen war, sodass der da nach einem halben Jahr kaputt war. Aber ist ein anderes Thema.
Leute, Rucksack, uns mal. Beleuchtung, Brillen, Klamotten. Unsere nächsten vier Themen stehen hiermit fest. Das ist auch gut, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen. Was machen wir jetzt beim nächsten Mal? Super. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wenn euch diese Themen interessieren, dann wisst ihr schon, wann ihr wieder reinschalten müsst. Wenn sie euch nicht interessieren, wisst ihr, wann ihr es ignorieren müsst. Könnt, dürft, wollt, sollt. Nochmal kurz, wir haben ja immer gesagt, am Ende sagen wir so organisatorische Sachen. Danke fürs Zuhören allen, danke für den Chat. Organisatorisches am Ende. Wir werden bald umziehen müssen. Hatte ich dir gegenüber schon mal angedeutet. Vielleicht jetzt auch schon mal in der Sendung nochmal. Und zwar wird das passieren spätestens nach unserem nächsten Snack. Den können wir noch am Mittwoch machen. Den übernächsten können wir dann schon nicht mehr mittwochs machen. Das heißt, wir werden nach der Berlin-Reise auf einen anderen Tag ausweichen müssen. All derweil mein Geburtsvorbereitungskurs am Mittwoch stattfindet.
Was hältst du von Dienstag?
Sehr, sehr gut. Ab sofort senden wir dienstags. Schön, dass so Entscheidungen schnell getroffen werden und dann eher. Das gefällt mir sehr gut. Also ihr werdet uns bald am Dienstag hören, aber wir werden es immer noch am Tag selber via Facebook und Twitter ankündigen. Also macht euch keine Sorgen, dass ihr uns verpasst. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende und viele Radkilometer.
Und danke nochmal so für die Unterstützung, für die Flatter und war nicht so ganz involviert in diese Patreon?
Patreon, genau.
Geschichte. Da gibt es ja auch schon zwei Leute, die uns quasi da regelmäßig jeden Monat unterstützen.
Genau, das ist im Prinzip für, wenn ich das kurz dann einschwerfe noch, es ist also so eine Art Flatter, so eine Art Monatsabo, so eine Art Unterstützungsform, wo man sagt, okay, wenn ich aus welchen Gründen auch immer Flatter nicht mag oder PayPal nicht mag oder Überweisung mal nicht mag oder, es gibt ja verschiedenste Gründe, für die man sich auch überhaupt nicht rechtfertigen muss oder so, wir sind ja über alles dankbar. Der kann das auch noch nutzen. Das ist nur ein weiterer Kanal, der sozusagen genutzt werden kann. Patreon, vielen Dank an unsere, man nennt es dann da Patrone. Und wir haben, wen es interessiert, bei Patreon auch so Stufen. Das heißt, wenn man über eine gewisse Stufe an Förderung sich beteiligt, dann gibt's auch ein Dankeschön. Und wir werden da vielleicht überlegen, wenn wir in Berlin auch noch, was wir für weitere Stufen da einführen können. Aber ja, schaut es euch mal an, es ist verlinkt.
Ich glaube, wir haben es gar nicht auf der Webseite so richtig verlinkt, ja? Kann das sein?
Haben wir das nicht? Dann werde ich mich noch darum kümmern. Das kann sein. Holt der Christian nach. Ganz sicher.
Super.
Ganz versprochen. Alles klar. Einen schönen Abend, schönes Wochenende und viel Spaß beim Fahrradfahren. Tschüss.
Tschüss.